Hi, ich bin Tanja Knopp, Landesrotkreuzleiterin im Landesverband Westfalen-Lippe und stellvertretende Bundesbereitschaftsleiterin. Und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Das Rote Kreuz in Erding betreibt ein Frauenhaus, einen Frauennotruf und eine Interventionsstelle. Martin und ich haben Steffi und Danuta in Erding besucht und über diese Angebote gesprochen. Die Zahlen häuslicher Gewalt nehmen seit Jahren zu. Über 240.000 Menschen waren im Jahr 2022 in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Vor allem Frauen. Die Zahlen häuslicher Gewalt dürften außerdem deutlich höher liegen, denn das waren nur die polizeilich erfassten Opfer. Zu Beginn klären wir Begriffe wie Gewalt, häusliche Gewalt, Misshandlung, Femizid und Misogynie. Dann geht's um die Istanbul-Konvention, die eigentlich Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt verhüten und bekämpfen soll. Wir erfahren, was Frauen selbst, aber auch Menschen im Umfeld der Opfer tun können. Wer darf beim Frauennotruf anrufen? Wie sieht der Alltag im Frauenhaus aus? Wie viele Plätze gibt es? Inwiefern sind Kinder von häuslicher Gewalt betroffen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der Polizei oder anderen Stellen? Wie werden die Angebote finanziert? Welche Rolle spielt das Ehrenamt bei den Angeboten? Wie verarbeiten die ehren- und hauptamtlichen Helferinnen ihre Erfahrungen? Diese und viele weitere Fragen klären wir im folgenden Gespräch. Triggerwarnung. In der Folge sprechen wir über Gewalt gegen Frauen. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, solltet ihr diese Folge lieber auslassen oder nicht alleine hören. Anlaufstellen für Opfer häuslicher Gewalt haben wir in den Shownotes verlinkt. Doch davor kommen wir noch zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 9. März 1963 lief in Hamburg das Schiff Helgoland vom Stapel, das von 1966 bis 1972 vom Deutschen Roten Kreuz gechartert worden war, um als Hospitalschiff Helgoland im Vietnamkrieg, der von 1955 bis 1975 dauerte, medizinische Hilfe zu leisten.
Wir sind heute zu zweit unterwegs und wir sind heute zu Gast beim Roten Kreuz in Erding. Also ein Stück haben wir uns auf den Weg gemacht aus München und wir treffen heute zwei spannende Frauen aus dem Roten Kreuz in Erding, die sich mit genau Angeboten für Frauen auch beschäftigen. Und wir haben also die Steffi und die Danuta bei uns und wir fangen an, wie wir immer anfangen, nämlich, vielleicht Steffi, magst du beginnen? Wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Also ich bin Steffi Emscher-Groten, ich bin die Leitung der Frauenbereiche, bin seit 2021 beim Bayerischen Roten Kreuz Kreisverband Erding. Und unter meiner Führung ist das Frauenhaus in Erding, die Interventionsstelle der Frauennotruf des Second Stage. Und meine Kollegin und ich, wir kümmern uns um Frauen, die von Gewalt betroffen sind und versuchen bestmöglich zu helfen.
Okay, und du hast gesagt, seit 2021 beim Roten Kreuz. Hast du vorher schon Bezug zum Roten Kreuz gehabt oder ist das ganz neu gewesen dann?
Tatsächlich, während des Studiums habe ich mal beim Bayerischen Roten Kreuz gejobbt in der Altenpflege in Grünwald. Das war meine Studienfinanzierung gewesen und da die ersten Berührungspunkte gehabt, wusste also in dem Sinne schon, was mich ein wenig erwartet. Aber das ist natürlich hier bei einem, Träger Kreisverband Erding, BRK, natürlich was ganz anderes, weil es doch sehr familiär ist und ich hier einen größeren Bezug dazu habe als damals im Studium natürlich auch.
Okay, also das heißt aber, du hast jetzt beruflich quasi relativ neu zum Roten Kreuz gefunden, aber mit einer Vorgeschichte quasi während des Studiums
schon. Genau. Okay.
Alles klar, Danuta, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, mein vollständiger Name ist Danuta Pfanzelt. Ich bin seit 2009 hauptamtlich beim Roten Kreuz. Ich bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Dadurch habe ich natürlich immer Berührungspunkte mit dem Thema häusliche Gewalt. Und ich kümmere mich auch um die Therapiehundearbeit.
Okay, spannend. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das nachher vielleicht auch noch vielleicht sogar verbinden können. Und das heißt, du bist aber schon eine ganze Zeit lang da. Hast du davor dann schon Bezüge zum Roten Kreuz gehabt oder war das dein Einstieg im Roten Kreuz?
2005 habe ich ehrenamtlich angefangen hier zu arbeiten. Das mache ich nebenher auch immer noch.
Ja, so nebenher, genau, was man so macht. Aber das heißt, was machst du im ehrenamtlichen Kontext?
Krisenintervention, also das Kriseninterventionsteam, mhm, darf ich zurzeit auch leiten und auch Therapie- und Besuchshundearbeit. Wir haben da noch eine Gruppe von mehreren, also nicht nur mein Hund, sondern da gibt es mehrere,
okay, also auch
dafür einsetzen.
Ganz wichtige Angebote. Und das heißt, das machst du immer noch ehrenamtlich und hast jetzt quasi die Mischung, sowohl im Ehren- als auch im Hauptamt mit dem Roten Kreuz verbunden.
Genau, das ist richtig.
Okay, und an der Stelle, wenn Krisenintervention fällt, muss man natürlich auf die Folge mit dem Tim verweisen, wo es ja eine Zeit lang gedauert hat, bis der Martin und der Tim zusammengefunden hat, aber wo wir das Thema Krisenintervention und psychosoziale Notfallversorgung beleuchtet haben. Genau, aber heute geht es um andere Themen und der Martin übernimmt gleich die Einleitung.
Genau, und vielleicht vorweg, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht und ein bisschen reingearbeitet in eure Themen. Deswegen aber vorweg vielleicht die Bitte, macht uns bitte aufmerksam, wenn wir irgendwie doofe Fragen stellen oder irgendwelche problematischen Formulierungen verwenden. Wir lernen auch bei jedem Gespräch dazu und ich glaube, gerade bei den Themen, über die wir heute sprechen, ist das besonders wichtig. Deswegen zögert nicht, uns quasi auf die Finger zu hauen. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber es ist natürlich gefährlich, weil wir sitzen ja tatsächlich mit euch vor Ort. Deswegen nehme ich das vielleicht zurück. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, auch in eure Angebote, erstmal vielleicht so ein paar Grundbegriffe, die mit eurer Arbeit zu tun haben. Ich habe mich als erstes gefragt, was bedeutet denn überhaupt Gewalt und welche Formen davon gibt es denn?
Also Gewalt ist ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Es hat irrsinnig viele Facetten, die man eigentlich gar nicht so auf einen Punkt zusammenbringen kann. Wenn wir uns Gewalt vorstellen oder wenn ich an die Öffentlichkeit gehe und frage, was ist denn eigentlich Gewalt, dann stellen sie sich die meisten so diesen Klassiker vor. Jetzt nehmen wir mal Bud Spencer und Terence Hill Filme, ne, wo einer dem anderen einen auf die Nase haut, und wo dann ja der andere vielleicht zu Boden geht, aber das ist es halt eben einfach nicht. Also Gewalt ist nicht etwas, was aus einer Kneipenschlägerei herausgeht, sondern gerade häusliche Gewalt zeigt einfach auch, dass diese Gewaltformen, die es halt eben gibt, und da sprechen wir von der physischen Gewalt, von der psychischen Gewalt, sexualisierte Gewalt und wirtschaftlich-ökonomische Gewalt, dass die halt präsent sind im Alltag. Also das ist etwas, was jeden Tag passiert. Jede dritte Frau ist davon betroffen. Und bei diesem Thema kann man einfach nicht sagen, was ist denn Gewalt? Also Gewalt hat einfach wahnsinnig viele Formen und kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen.
Kannst du zu dem Thema wirtschaftliche Gewalt nochmal was sagen? Weil ich habe das auch in der Vorbereitung gesehen, war so ein, also das war jetzt ein Aspekt, den habe ich bisher nicht so richtig wahrgenommen. Auch kannst du das mal beschreiben, worum es da geht und was da wieder Gewalt ausgeübt wird?
Wir haben tatsächlich einige Frauen bei uns in der Beratung und auch im Frauenhaus, die von der wirtschaftlich-ökonomischen Gewalt betroffen sind. Das heißt, denen wird beispielsweise verboten zu arbeiten. Das Geld, Geldeingang wird kontrolliert. Sie haben keine Gewalt in Anführungsstrichen über das Konto. Ihnen wird verboten, generell einer Tätigkeit nachzugehen. Das Geld wird auch kontrolliert. All das fassen wir so unter dieser wirtschaftlich-ökonomischen Gewalt. Das heißt, die Frau ist finanziell komplett von dem Mann abhängig. Also auch beispielsweise, was wir sehr häufig haben, ist, dass das Kindergeld auf das Konto des Mannes geht. Und sobald die Frau bei uns ist, merkt man dann eigentlich auch, wie finanziell abhängig die Frauen dann von den Männern auch sind.
Ich glaube, physische Gewalt muss man nicht erklären, aber psychische Gewalt, was sind denn da vielleicht Beispiele?
Oh, auch wahnsinnig viel. Also Bedrohung fällt drunter, Nötigung fällt drunter, Demütigung. Also Beleidigungen, die im Alltag so fallen, da geht es nicht speziell darum, dass man mal sagt, du blöde Kuh oder so unterschwellige Beleidigungen, die man sich vielleicht auch mal im Scherz zu sagt oder halt eben einfach an den Kopf wirft, sondern hier geht es darum, dass eine permanente Beleidigung da ist. Es wird herabgewürdigt. Die Frauen bekommen vor allen Dingen auch immer wieder zu hören, dass sie bestimmte Sachen nicht können, dass sie zu dumm sind oder dass sie halt bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen. Und all das fassen wir halt eben auch unter dieser psychischen Gewalt. Beleidigungen, Erniedrigungen, also keine Wertschätzung, Abwertung in der Person, auch als Frau oder beziehungsweise im Geschlecht, womit wir dann beim Misogynen halt eben wieder auch mit wären, was wir auch häufig haben. Und also auch das Psychische ist tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Faktor, den wir im letzten Jahr bei vielen Frauen eigentlich an oberster Stelle hatten, noch viel mehr vor der physischen Gewalt.
Was würdest du sagen, sind die Unterschiede in den Auswirkungen, also zwischen physischer Gewalt, psychischer Gewalt, ökonomischer Gewalt?
Das Physische, das kannst du sehen. Das ist etwas, das blaue Auge, das sieht man, den vielleicht auch die Tränen oder halt eben auch die Verletzungen, die man hat, das Psychische halt eben nicht. Und was ganz häufig unterschätzt wird, ist genau dieser Punkt, dass dieses Psychische nicht sichtbar ist und was ich nicht sehe, ist nicht da. Und das ist der riesengroße Aspekt, der die Frauen auch sehr beeinflusst, weil wenn sie zu uns kommen, hören wir häufig den Satz, mir glaubt doch sowieso keiner oder man kann es ja nicht sehen oder niemand kann nachvollziehen, wie es mir eigentlich wirklich geht. Und das sind dieses an sich selber zweifeln, gerade was das Psychische angeht, das ist eigentlich dieser große Aspekt, der da ist, wo die Frauen häufig merken, dass was nicht sichtbar ist, kann mir auch keiner abnehmen nach außen hin. Und diese psychische Gewalt, die da ist, folgt vor allen Dingen auch immer dann, dass es Depressionen gibt, dass die Frauen kein Selbstwertgefühl bekommen, dass die Frauen vor allen Dingen auch sehr, sehr klein, sich selber sehr klein machen und dadurch auch ganz häufig in dieser Situation sind, zu sagen, ich ertrag's lieber, weil es ist halt eben ja nichts Äußerliches.
Beim Thema psychische Gewalt ist mir auch noch eingefallen, wahrscheinlich fällt Stalking auch darunter, oder?
Nein, Stalking ist tatsächlich ein extra Part, okay. Der aber ganz viel mit psychischer Gewalt zu tun hat. Stalking muss man gut unterscheiden, wer stalkt denn wen? Also da gibt es in den seltensten Fällen der Ehemann, der halt eben dann stalkt, aber häufig sind es Liebschaften oder halt eben auch Männer, die glauben, dass die Frau in ihn verliebt ist, zufällige Begegnungen oder ähnlichem und die gehen dann in dieses Psychische mit hinein. Das ist aber tatsächlich eher Nötigung, das ist eher auch Bedrohung zum größten Teil und Liebesbeweise. Wahnsinnig schwer nachzuweisen, auch vor Gericht. Also das ist ein großer Kampf, den wir jedes Mal kämpfen müssen und gar nicht so einfach auch zu verstehen, weil man muss gerade was Stalking angeht sehr feinfühlig sein.
Jetzt hast du ja vorhin schon eben diese Dimensionen aufgemacht. Also Gewalt gibt es im gesellschaftlichen Kontext strukturell und dann eben die häusliche Gewalt. Was ist denn da der Unterschied oder was ist häusliche Gewalt denn im Unterschied?
Naja, häusliche Gewalt, ganz platt gesagt, das, was in den vier Wänden passiert. Ne? Und das ist auch das in der Gesellschaft, was in den vier Wänden passiert, ist privat. Darum sollten sich andere eigentlich nicht kümmern, aber das ist halt eben ein Trugschluss. Das darf halt eben nicht so sein. Also häusliche Gewalt, auch ganz plakativ gesagt, alles, was mit dem Partner zu tun hat, also Lebensabschnittsgefährte, Ehemann oder Ex-Freund, all das fassen wir unter dem Thema häusliche Gewalt. Und so wird es auch bei der Polizei aufgefangen. Was nicht dazu gehört, sind WG-Partner beispielsweise.
Das heißt aber, der Mann, der seine Frau unterwegs demütigt, das fällt auch unter die Kategorie häusliche Gewalt.
Genau.
Okay. Jetzt haben wir ja im Vorfeld, im Vorgespräch ja schon gesagt, so ein paar Begriffe würden wir irgendwie gerne klären, bevor wir dann zu euren Angeboten schauen. Fangen wir mal mit dem ersten an, Misshandlung. Was versteht man darunter?
Kommt drauf an, körperliche Misshandlung, seelische Misshandlung. Alles, was dazu führt, dass man seelische, körperliche Verletzungen bekommt. Also das sind die klassischen Schläge, das ist ganz klar, aber halt eben, wie ich es vorhin schon sagte, Demütigung, Erniedrigung, auch das gehört zur Misshandlung dazu oder zur Misshandlung mit dazu.
Eine besondere Ausprägung davon oder letztendlich mehr oder weniger das Ende davon ist der Femizid. Was versteht man darunter?
Da muss man dazu sagen, dass das Wort Femizid in Deutschland nicht anerkannt ist. Also es gibt in Deutschland offiziell keinen Femizid.
Aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag, deswegen. Es gibt einen deutschen. Deswegen bin ich drauf gekommen. Und den Begriff ist natürlich, in den letzten Jahren hört man ihn zumindest vermehrt.
Genau. Also es gibt, 2023 gab es in Deutschland 133 Femizide, die aber statistisch gesehen aufgefasst werden oder unter dem Thema Partnerschaftstötung, Partnerschaftsgewalt. Also das, so wird es halt eben ein Tötungsdelikt auch betitelt, aber es wird nicht unter dem Thema Femizid an sich festgehalten. Das ist tatsächlich eher so in Spanien, in Frankreich der Punkt, wo man halt eben sagt, okay, da wird es eher so auch betitelt, aber in Deutschland leider nicht. Und da gehen wir vor allen Dingen, Femizide sind in erster Linie Nachtrennungsgewalt, so nennen wir das. Also sprich, wenn eine Frau den Schritt gewagt hat, sich zu trennen, Und sich vom Mann zu trennen, ist die Nachtrennungsgewalt eigentlich das, was bei uns sämtliche Alarmglocken hochschrillen lässt. Denn dieser Mensch hat plötzlich, also der Partner, der verlassen wurde, hat plötzlich einen Machtverlust. Und genau das ist das, er versucht, diese Macht wieder herzustellen. Und da geht es einher, dann zu sagen, okay, diese Macht hole ich mir zurück, indem ich halt eben dann bedrohe und gegebenenfalls einen erweiterten Suizid mache. Also sprich, erst die Frau umbringe und dann mich umbringe. Oder halt eben auch im schlimmsten Fall die Kinder. Und das ist genau das Problem bei Femiziden. Es ist immer ein Racheakt, der dann im Nachhinein vollzogen wird.
Genau, und es geht ja letztendlich immer auch um das Thema Tötung aus Geschlechtsgründen letztendlich. Also, oder?
Ja, kann man auch so zusammenfassen, dass es halt eben die Frau getötet wird, weil es halt eben diesen Machtverlust gibt zum einen und zum anderen, weil es halt eben auch ein Rachefeldzug sein soll, um die Frauen halt eben dann auch ja, klein zu halten.
Genau, sie hat für mich jetzt gerade so das Bild, also das ist ja ein Tötungsdelikt, aber eben, also nicht nur der Täter ist quasi im Team, im Umfeld, sondern quasi auch so das Motiv oder die also das ist, das Tötungsdelikt ist deswegen passiert, weil es dann eine Vorgeschichte, eine Beziehung und irgendeine Art von Motiv durch, was du gerade gesagt hast, Rache und so weiter gab. Und das unterscheidet es halt von einem anderen Tötungsdelikt so.
Also, genau, richtig. Also es ist immer diese Beziehung, die vorher im Vordergrund stand und dann meist eine Trennung da war oder halt eben eine Trennung beabsichtigt ist und dadurch der Täter dann einen sogenannten Macht- oder Kontrollverlust erfährt und den sich halt eben dann durch diese Tötung der Partnerin ja wieder erlangen möchte, also wiederholen möchte.
Ich hatte mir rausgeschrieben, dass 2017 zwar 5-mal so viele Männer ermordet wurden wie Frauen, jedoch bei den Morden, die durch einen Intimpartner oder die Familie passieren, fast 2/3 der Opfer Frauen waren. Also wenn man sich diese Zahlen so vor Augen führt, ist das, also da wird diese Dimension ja auch deutlich. Also wenn man einmal sieht, eigentlich weltweit betrachtet sind vor allem Männer von Morden betroffen, aber dann eben genau in diesem, in der Kategorie Femizid eben vor allem Frauen betroffen. Wir kommen nachher noch dazu, ich habe auch so Statistiken rausgesucht zu Opfern von häuslicher Gewalt und was die Polizei dazu sagt in ihren Statistiken. Und da gibt es schon, also das findet ja nicht nur bei Männern statt, aber eben bei Frauen statt, sondern auch bei Männern, aber halt eben auch wieder in einem ähnlichen Verhältnis, also eine sehr deutliche Überzahl an Frauen, die davon betroffen sind. Was da natürlich mit reinspielt, auch wieder, gibt es auch eine gesellschaftliche Kategorie, ist der nächste Begriff, du hast ihn vorhin auch schon erwähnt, Misogynie, was ist damit gemeint?
Salopp gesagt, Frauenfeindlichkeit.
Okay.
Also wirklich auch frauenfeindliche, in einer recht scharfen Form, also das muss man jetzt schon ein bisschen abgrenzen, in einer recht scharfen Form zu sagen, okay, es ist, ich bin gegen alles Weibliche und möchte eigentlich die Frau wieder so klein halten, wie es halt eben ist. Also das heißt, alles, was mit der Weiblichkeit zu tun hat, wird verachtet, wird herabgewürdigt, wird halt nicht ernst genommen. Und das beschreibt das Thema eigentlich sehr gut, wobei dieses Fremdwort halt ja gesellschaftlich noch gar nicht so fixiert ist. Und deshalb reden wir eigentlich eher wirklich von diesem frauenfeindlichen, von diesem frauenverachtenden, in erster Linie frauenverachtenden Verhalten, auf die Sexualität vielleicht auch runtergebrochen, größtenteils, genau.
Wie äußert sich denn das?
Naja, wir müssten uns jetzt die Musikindustrie mal anschauen oder mal hören, was da so zum Beispiel an Musiktexten mit drin ist, aber auch das Internet gerade, Instagram und ja, bestimmte Influencer, die halt eine sehr, sehr große Rolle spielen, gerade in Bezug darauf zu sagen, okay, dass Frauen nicht viel wert sind oder ähnlichem. Also es ist präsent, aber leider noch nicht präsent genug, weil es dann häufig auch gesagt wird, ja, das ist jetzt halt eben einfach so ein, ja, in der Hinsicht vielleicht ein Trend oder ähnlichem, auch wenn Trend sehr, sehr schwierig ist zu betiteln, aber es gibt es, aber es ist noch nicht so da, wo wir sagen, die Sensibilität ist noch nicht mehr da.
Ja, die Wikipedia hatte dann auch quasi das noch ein bisschen weitergefasst und hat eben schon angefangen, bei Themen als Beispiele zu nennen, eben das, was du gesagt hast sowieso, aber dann eben so auch in die Richtung zu gehen, die unterschiedliche oder geringe Anerkennung zum Beispiel bei Themen wie Care-Arbeit oder dem Gender Pay Gap, dass das eben auch schon Ausprägungen sind von so einer strukturellen Misogynie.
Ja, ist richtig, wobei man aber auch dazu sagen muss, es gibt einen ganz, ganz neuen Trend dahingehend, dass Frauen auch gern wieder in diese traditionelle Frauenrolle zurückgehen wollen. Also auch das muss man nochmal mit beachten und mit reinbringen. Warum ist denn das plötzlich so, dass Frauen wieder sagen, okay, ich möchte mich nur um die Kinder kümmern, um den Haushalt kümmern, ich möchte meinem Mann quasi untertan sein oder ähnlichem. Da muss man sich nur Instagram angucken und sich halt eben diese traditionellen Frauen, so heißen sie auch wirklich, die tatsächlich in diese Rolle auch freiwillig wieder reingehen. Und also auch das, deshalb ist das so schwierig zu differenzieren oder auch zu sagen, man findet da einen guten Punkt mit dabei. Mhm.
Du hast den digitalen Raum schon angesprochen. Was sind denn da Beispiele, wo du sagst, ja, da gibt bestimmte Kategorien, die da stattfinden an eben Misogynieverhalten?
Ach, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Also es ist halt gerade was das Digitale angeht, was die Social Media angeht, wo natürlich versuchen junge Menschen ihren Fuß so reinzubekommen und natürlich in diese Rolle mit reinzugehen. Auch das, was das Politische momentan angeht, bei den Parteien, die jetzt momentan oder bei der einen Partei, die jetzt momentan gerade rückläufige Zahlen hat, auch da muss man sich das Parteiprogramm einfach mal anschauen und solche Personen, die halt eben leicht darauf anspringen, gehen halt eben damit auch sehr öffentlich dann um und versuchen das zu posten auf Instagram, TikTok und wie sie halt eben auch immer heißen. Also die Frage kann ich jetzt gar nicht so genau beantworten, dass man sagen kann, so yeah.
Ja, ich hatte natürlich auch ein paar konkrete Stichpunkte im Kopf. Also das eine, was glaube ich niemandem entgangen ist, ist natürlich das Thema Hate Speech, das wahrscheinlich vor allem Frauen trifft. So. Oder anders, dort besonders heftig ausfällt. Also wenn man in der Öffentlichkeit steht und eben auch noch Frau ist, dann kriegt man wahrscheinlich sehr viel mehr an Scheiß, sage ich jetzt einfach mal, aus dem Internet in sein Postfach gespült oder auf die eigene Seite, als jetzt als Mann. So, ich glaube, das, also zumindest meine Wahrnehmung.
Und ich habe mich auch gefragt, weil, also jetzt insbesondere dieses ganze Thema, also jetzt Misogynie hat man ja gerade oder Gewalt auch gegen Frauen, ob tatsächlich diese digitale Dimension das, also irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht hat oder auch, sagen wir, also das ist ja, die Schwelle ist ja auch viel geringer, da irgendwie Gewalt auszuüben im Digitalen, da bin ich irgendwie anonym, da kann ich irgendwie das Volk hübeln und so weiter. Und das ist eben was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie von Angesicht zu Angesicht das machen muss. Und andersrum auch gleichzeitig glaube ich, dass das ja Wirkungen sind, die man gar nicht so richtig beherrschen kann, sondern wo man plötzlich sich so einer Masse und vielleicht auch selbstverstärkende Masse gegenüber sieht und was dann vielleicht im Extremfall ja dazu führt, dass zum einen das eine Gewalterfahrung ist, die man sonst nicht gehabt hätte, wenn man den Leuten halt nicht begegnet wäre, aber das auch eben, was der Martin gerade gesagt hat, also vielleicht auch gerade bei Menschen, die sich engagieren, sei es jetzt politisch oder zivilgesellschaftlich und die da dadurch natürlich auch irgendwie sichtbar sind und das dann noch mehr abbekommen und vielleicht das im Ergebnis dazu führt, dass man dann sagt, okay, dann lasse ich das mit dem Engagement, was natürlich irgendwie verheerend und fatal ist und eigentlich also auch irgendwie nicht sein kann. Habt ihr den Eindruck, dass das ein Verstärker ist, so dieses Digitale?
Es ist niedrigschwelliger, sagen wir es mal so rum. Also die Schwelle, wie du es gerade auch schon gesagt hast, die ist halt eben einfach niedriger. Man kann das mal schneller machen, man ist anonymer im Netz und es ist mal schnell gepostet und man kann es halt eben auch nicht zurücknehmen. Und das, das nehmen wir schon wahr, dass das durchaus leichter, schneller und weitreichendere Folgen hat, aber es ist tatsächlich in unserer Arbeit jetzt hier gar nicht so präsent, wie man es vielleicht meinen mag. Okay. Wir merken es halt bei den Klientinnen oder halt eben auch, wenn wir Präventionsarbeit betreiben wollen, bei den Schülerinnen, es ist halt leichter und schneller ausgesprochen und es ist vor allen Dingen auch ein Punkt zu sagen, okay, was höre ich denn jetzt einfach und haue es auch einfach mal raus, ohne darüber nachzudenken, was sind denn das eigentlich für Folgen, die dann im Nachhinein auf mich zukommen können oder dann dementsprechend auch den Betroffenen dann zukommt.
Jetzt ein Begriff, den ich noch mir aufgeschrieben habe, ist der Istanbul-Konvention. Genau, die HörerInnen können jetzt nicht deinen Gesichtsausdruck sehen, aber du kannst ihn bestimmt verbalisieren. Was kannst du uns zu der Istanbul-Konvention sagen?
Also Deutschland ist ja der Istanbul-Konvention vor einigen Jahren beigetreten und unser Bereich hält sich an die Istanbul-Konvention. So viel kann ich schon mal sagen, aber die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig. Die Istanbul-Konvention regelt im Grunde genommen alles, was zum Thema Gewalt an Frauen wichtig ist. Das heißt, dass zum Beispiel Gewalt an Frauen absolut nicht geht, dass diese bestraft werden muss. Und dann ist die Istanbul-Konvention, um es runterzubrechen, auf die ökonomische Gewalt auch ausgelegt, aber halt eben auch auf die physische und auf die psychische. Jetzt ist aber dieses ganz große Problem, was wir bei der Istanbul-Konvention haben, sind die EU-Staaten, die der Istanbul-Konvention beigetreten sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gerade präsent ist. Es gibt ja dieses EU-Gesetz mit Ja heißt Ja und Nein heißt Nein. Und da gibt es eine riesengroße Diskussion, warum in einigen Ländern, wie zum Beispiel Schweden oder Spanien, Ja heißt Ja wichtig ist und dieses Gesetz umgesetzt wird. Das heißt, Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung, wenn die Frau nicht ganz klar Ja gesagt hat. Und Deutschland sagt ganz klar, bei uns gilt das Gesetz, Nein heißt Nein. Und bei der Istanbul-Konvention ist genau da auch diese kleine Krux mit dabei. Es gibt unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Gesetzgebungen und mit unterschiedlichen Handhabungen der Gesetze. Das heißt, es ist schön, dass es die Istanbul-Konvention gibt, aber die Länder können diese Istanbul-Konvention, um es jetzt vielleicht auch ein bisschen überspitzt zu sagen, gerne so handhaben und auslegen, wie sie das gerne möchten. Also es ist nicht so, dass es eine Verpflichtung gibt. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mit den Frauen zum Gericht und sagen, so, lieber Richter, da gibt es die Istanbul-Konvention, so machen wir es. Und dann sagt der Richter, ja, Moment einmal, gerade bei der psychischen Gewalt, die ist ja wahnsinnig schwer nachzuweisen. Das heißt, da brauchen wir leider ein bisschen mehr. Also die Frau kann ja auch behaupten. Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, ja heißt ja, nein heißt nein. Die Betroffene ist immer in der Beweispflicht. Immer. Und das ist genau dieses Problem, zu sagen, warum muss die Betroffene in die Beweispflicht reingehen, wenn doch ganz klar ist, dass es eine Vergewaltigung war. Und wir müssen hier sagen, wenn wir jetzt bei dem, ich mache den Schwenker von der Istanbul-Konvention zu diesem Jahr heißt ja, in Schweden gibt es, seitdem sie das eingeführt haben, sehr viele Anzeigen und Gerichtsurteile zum Thema Vergewaltigung. In Deutschland ist es so, dass 10% der Vergewaltigungen angezeigt werden, aber nur 8% verurteilt werden. Und das muss man sich vor Augen halten.
Von diesen 10%?
Von diesen 10% werden 8% nur bekommen ein Gerichtsurteil. Und das ist also ein Schritt allein auch schon, das anzufechten. Wenn die Istanbul-Konvention für uns alle gelten würden, wenn es eine klare Richtlinie geben würde, würde es Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, viel leichter fallen, auch zu sagen, ich zeige den Mann, den Typ jetzt an und sage ganz klar, hier ist mir Gewalt widerfahren, mein Körper wurde geschädigt.
Aber wird das im Ergebnis wird heißen, also jetzt am Beispiel von Schweden, also da ist ja, es muss einen expliziten Konsens geben, alles andere ist eben sexualisierte Gewalt.
Genau. Mhm. Also das ist für uns, also das ist wahnsinnig schwierig, wenn wir unsere Frauen ansehen und die zu uns kommen. Die Frau muss sich im Grunde genommen ein zweites Mal auch bei einer, ja, wie soll ich sagen, bei einer Vernehmung ausziehen, also noch einmal nackig machen und das heißt wirklich dann von vornherein alles erzählen und dann kommt es erst im Laufe der nächsten Jahre dazu, dass eine Verurteilung stattfindet. Ich hatte gestern einen Gerichtstermin gehabt, da war der Vorfall vor 2 Jahren.
Mhm. Das heißt, es ist eigentlich nochmal, also eine Retraumatisierung, ja, ein Stück weit.
Ja. Mhm. Und da fehlt es dann auch wiederum weiter, dass man halt gerne auch den Frauen eine Therapie anbieten möchte, aber es schlicht und ergreifend keine Therapieplätze gibt für diese Frauen. Mhm.
Du warst beim Gerichtstermin in was für einer Rolle? Tatsächlich in deiner beruflichen Rolle? Oder?
Ja. Genau, okay. In meiner beruflichen Rolle. Ich habe damals die Klientin beraten nach dem Vorfall. Das waren 2 ursprüngliche Beratungsgespräche, bevor ich sie dazu bewegen konnte, eine Anzeige zu machen. Die Vernehmung an sich dauerte circa 3,5-4 Stunden, wo wir dann auch gesagt haben, okay, es ist einfach notwendig, dass sie vielleicht auch diesen Schritt geht. Und sie hat sich bereit erklärt und jetzt war, der Vorfall war vor, ja, 2021. Und gestern war die Gerichtsverhandlung. Und das ist natürlich für eine Frau mit dieser langen Zeitspanne eine enorme Tortur. Mhm.
Und warst du dann tatsächlich als Zeugin da beteiligt? Ja. Oder? Okay. Mhm.
Was steht denn noch in der Istanbul-Konvention?
Unter anderem auch, wie man mit Migration umgehen kann oder umgehen sollte, wie Frauen, die Migrationshintergrund haben, vor allen Dingen auch geschützt werden können. Wir haben hier den kulturellen Hintergrund vor allen Dingen auch, der beachtet werden muss, weil natürlich die Kulturen auch unterschiedlich sind. Und wie geht man denn dann zum Beispiel um mit dem Thema Gewalt, mit dem Thema sexualisierte Gewalt? Die Istanbul-Konvention, gerade für den deutschsprachigen Raum, ist sehr, sehr umfangreich. Also wenn du jetzt sagst, ich soll die 33 Seiten hier runterbeten, kann ich das leider nicht machen. Aber das ist im Grunde genommen regelt sie halt einfach das, was wichtig wäre, wie können Frauen geschützt werden und wie sollten Täter dementsprechend nach auch zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie machen.
Ja, ich hatte mir ein paar Dinge natürlich rausgeschrieben und habe mir gedacht, ja, das klingt eigentlich ganz gut. Was natürlich nicht so gut klingt, also du hattest das vorhin schon angesprochen, ja, also 2018 wurde das quasi ratifiziert hier in Deutschland und jetzt erst 23 am 1. Februar gilt die Istanbul-Konvention hierzulande uneingeschränkt. Also da sind ja auch schon mal 5 Jahre quasi ins Land gezogen. Und da sind Aspekte drin, die ich mir rausgeschrieben habe, ja, also jetzt ein paar Überschriften, also Übereinkommen fordert die Geschlechtergleichstellung und Abschaffung diskriminierender Gesetze, ist ja ein hehres Ziel. Wir haben Verbesserung von Hilfsangeboten und Sensibilisierung durch Bildung, können wir nachher nochmal drüber sprechen, wenn wir über eure Angebote sprechen, inwiefern sich da die Istanbul-Konvention vielleicht auch auswirkt auf eure Arbeit. Und dann so Themen wie Rechtsberatung, psychologische Betreuung, finanzielle Beratung und so weiter. Also da stehen, klingt erstmal ganz sinnvoll. Also das könnte helfen, klingt so.
Richtig, das könnte wahnsinnig viel helfen. Das könnte uns vor allen Dingen auch in unserer Arbeit unterstützen. Mhm. Aber wie so oft fehlt es schlicht und ergreifend an den finanziellen Unterstützungen und an den entsprechenden Beratungsstellen. Momentan übernimmt zum Beispiel unsere Frauenberatungsstelle verschiedene Punkte wie beispielsweise Schuldnerberatung oder halt eben aber auch Rechtsberatung oder vielleicht auch Finanzierung. Wie kann man das am besten machen? Wir füllen Anträge aus. Das ist eigentlich nicht unser Job. Das dürfte auch nicht unser Job sein, aber es fehlt an entsprechenden Stellen, beziehungsweise es gibt zwar die entsprechenden Stellen, aber die sind heillos überfordert. Mhm. Und diese Gleichberechtigung in den verschiedenen Punkten beispielsweise, auch was das Finanzielle angeht, da sind wir wieder beim Kulturellen mit dabei, da sind wir wieder bei den sprachlichen Defiziten mit dabei. Da ist einfach auch dieses Tal, was da ist, viel zu groß, als dass man sagt, okay, ich schreibe das mal nieder. Wir haben das drauf, es ist schön, dass es da steht, aber es ist nicht umsetzbar.
Jetzt haben wir ja einige Begriffe geklärt. Welche fehlen denn noch? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, darüber müssen wir unbedingt noch sprechen, bevor wir weitermachen?
Schwierige Frage. Spontan tatsächlich, glaube ich, ist es einfach nur wichtig oder schön, dass man darüber spricht. Ich glaube, das ist...
Okay. Ansonsten können wir die auch jederzeit, wenn uns auffällt, irgendwie, du verwendest irgendwelche Wörter immer wieder und wir wissen nicht, was damit gemeint ist, dann werden wir natürlich eh einhaken. Jetzt war so eine Frage, wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, eben, wen betrifft denn häusliche Gewalt? Sind das nur Frauen?
Sehr spannende Frage. Tatsächlich, nein. Größtenteils natürlich, ja. Wenn wir uns die Statistiken ansehen, sagt man, 80% der Frauen erleben häusliche Gewalt, 20% der Männer. Die Statistik ist aber nicht ganz sauber. Also natürlich bekommen auch wir oder kommen auch Männer zu uns in die Beratungsstelle, die halt sagen, sie haben häusliche Gewalt erfahren. Das ist dann eher über die Interventionsstelle. Aber den Mut zu haben und zu sagen, ich erlebe häusliche Gewalt, ich werde geschlagen, der ist einfach, also da ist die Hemmschwelle bei den männlichen Betroffenen immer noch ziemlich groß. Auf der anderen Seite, um auf die Interventionsstelle zurückzukommen, es ist auch manchmal so, dass leider in dieser Statistik mit diesen 20% auch Männer dabei sind, die aus Rache eine Gegenanzeige bei der Frau machen. Und die zählt natürlich auch mit rein. Also da müsste man vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz ist die Dunkelziffer wahnsinnig hoch. Und diese Hemmschwelle bei den Männern zu sagen, ich nehme jetzt hier eine Beratung an und zeige einfach meine Verletzlichkeit, das ist leider immer noch nicht da.
Du sagst schon Dunkelziffer. Wir hatten ja jetzt genaue Zahlen eben auch rausgesucht, polizeilich erfasst. Das heißt, Dunkelziffer meint die nicht von der Statistik erfasst Richtig. Werden. Gibt es da irgendwelche Studien oder Erfahrungswerte oder so, dass man sagen kann, ist es um Faktor sowieso mehr oder kann man das überhaupt nicht sagen?
Also ich könnte dir keine klare Antwort darauf geben, wie viel Prozent der Männer vielleicht auch davon betroffen sind. Dafür gibt es einfach auch zu wenig Studien. Hm. Wir wissen, es gibt Männerhäuser, es gibt also Frauenhäuser, es gibt auch die Männerhäuser. Aber auch da ist es einfach viel zu wenig gesellschaftlich anerkannt und präsent, als dass man darüber vielleicht auch mehr sagen kann.
Ja, genau, wobei die Dunkelziffer hat sich sicherlich auch, also vor allem auch auf die Frauen bezogen. Also wenn man sagt, das ist halt, also sichtbar wird halt nur der Teil, der am Schluss dann zum Beispiel polizeilich erfasst ist und deswegen in der Statistik landet. Und auch da wird es ja ein großes Dunkelfeld geben, mit Sicherheit.
Natürlich. Viele Frauen, die bei uns, nur mal angenommen, also bei uns in der Beratungsstelle nur im Frauennotruf ankommen. Das sind die, die statistisch eigentlich auch nicht erfasst werden. Mhm. Denn vieles geht über die Polizei, durch eine Anzeige, durch ein polizeiliches Kontaktverbot oder durch Gewaltschutzverfahren. Das sind die, die gesehen werden, mhm, und die dann auch in den Statistiken auftauchen. Aber das, was eigentlich nicht da ist, das sind die Frauen, die auch anonym bei uns anrufen, mhm, die ganz klar sagen, okay, ich möchte eigentlich nur mal ganz kurz wissen, wie läuft das denn so ab und was habe ich für Rechte? Die werden natürlich nicht gesehen.
Mhm. 2022 gab es ungefähr 240.000 Fälle von häuslicher Gewalt in Deutschland, die polizeilich erfasst wurden. 2018 waren es noch 213.000, seitdem Tendenz steigend und wahrscheinlich geht es auch noch so weiter. Deckt sich das mit euren Erfahrungen auch und woran liegt es aus eurer Sicht?
Also es deckt sich definitiv mit unseren Erfahrungen und was man nicht vergessen darf, ist vor allen Dingen die Corona-Pandemie. Das war natürlich nun so, dass in der Corona-Pandemie hat man gemerkt, okay, es ist ein bisschen rückläufig, die Zahlen. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass die Frauen unter einer permanenten Beobachtung standen. Also die hatten mal nicht eben die Möglichkeit gehabt, zum Telefon zu greifen, weil der Mann beispielsweise im Homeoffice war. Und erst nach Ausschleichen der Schutzmaßnahmen, der pandemischen Maßnahmen, hat man gemerkt, okay, jetzt steigen die Zahlen auch wieder an und das haben wir auch gemerkt. Also wir haben schon festgestellt, dass wir mehr Frauen im Notruf haben und auch mehr über die Interventionsstelle zu uns hineingekommen sind und dass der Beratungsbedarf vor allen Dingen auch massiv angestiegen ist. Und das, glaube ich, liegt aber auch daran, nicht nur, dass die Corona-Pandemie vorbei ist, sondern auch, dass das Thema Gewalt, häusliche Gewalt einfach präsenter wird. Also nehmen wir jetzt mal bloß die besten Beispiele, der 8. März, der Internationale Frauentag. Dann haben wir den 14. Februar, der natürlich auch als One Billion Rising Day mit da ist. Oder der 25. November, der als Orange Day mit dabei ist. Das sind alles Tage, die gelten den Personen, die Gewalt erfahren. Die werden auch gehypt. Dann gibt es Tatortfilme, Polizeiruf 110, worum es halt eben dann beispielsweise geht, um häusliche Gewalt. Es wird präsenter gemacht, aber ich sehe es auch ein bisschen kritisch, dass es nicht präsent genug ist. Und auf der anderen Seite darf man das Thema natürlich auch nicht überreizen, weil irgendwann sagt man dann so, oh, schon wieder. Also dieses Feingefühl ist einfach mit da. Und ich denke, mehr Personen trauen sich einfach, sich auch Hilfe zu holen. Mhm. Auch über dieses über das deutschlandweite Hilfetelefon, was da ist, wo dann die Frauen auch mal anonym anrufen können. Also ich denke, das ist einfach mehr Mut jetzt bei den Frauen da ist. Mhm.
Gibt es unter den Frauen irgendwie besondere Gruppen, die besonders von häuslicher Gewalt betroffen sind?
Oh, schwierige Frage.
Also das nur ist, schwierige Fragen
das
heute.
Ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also man möchte meinen, dass es eine ganz spezielle Schicht gibt, die vielleicht mehr von häuslicher Gewalt betroffen ist, aber es betrifft eigentlich alle Gesellschaftsschichten. Also es ist nichts, was die unterste Schicht oder die Mittelschicht oder die Higher Class betrifft, sondern es ist tatsächlich wahnsinnig vielschichtig auch in den sozialen Strukturen. Also da gibt es eigentlich keine, wo man sagt, das sind speziell Frauen, die betroffen sind.
Wie schaut es da aus beim Thema Migration? Spielt das eine Rolle?
Ja, sehr große Rolle sogar. Die Frauen, die mit Migrationshintergrund zu uns kommen, haben das große Problem, dass sie von ihren Männern größtenteils eingesperrt werden oder beziehungsweise klein gehalten werden. Die dürfen keine Deutschkurse machen, sie dürfen, wie gesagt, mit den eigenen Geldern nicht umgehen. Und wenn die dann durch eine Nachbarin oder durch die Polizei zu uns kommen, merken wir, wo die riesengroßen Defizite sind. Und da geht es ganz klar darum, dass die Frauen mit Absicht nicht Deutsch lernen durften, weil dann könnten sie ja Deutsch verstehen und könnten sich dann
werden.
Richtig und dementsprechend nach vielleicht auch Hilfe holen. Mhm. Und da merkt man, das merkt man dann schon, also gerade die Frauen mit Migrationshintergrund sind aber auch die, die ganz häufig schnell an ihre Grenzen kommen. Also wenn wir Frauen bei uns im Frauenhaus haben, die kaum Deutsch sprechen, mit denen wir die Bürgergeldanträge machen müssen, vielleicht sogar das Asylverfahren nochmal durchgehen müssen oder den Aufenthaltsstatus, die merken ganz schnell, ups, der Mann hat aber ganz schön viel abgenommen. Mhm. Und plötzlich müssen sie sich selber darum kümmern. Sie müssen sich um die Kinder kümmern, Kindergartenplatz, die Finanzen einkaufen gehen. Und das ist ganz häufig der Grund, dass die Frauen dann wieder aus Angst oder aus Überforderung zu ihren Männern zurückgehen. Mhm.
Wie oft kommt das vor? Also jetzt nicht nur bezogen auf die Gruppe, sondern insgesamt.
Also bezogen auf das Frauenhaus Landkreis Erding hatten wir im letzten Jahr von den 20 Frauen, die bei uns waren, 6 Frauen, die wieder zurückgegangen sind zu ihren Männern. Das lag aber auch unter anderem daran, dass der Wohnungsmarkt schlicht und ergreifend einfach keine Möglichkeit bietet, dass die Frauen auch ein eigenständiges und selbstständiges Leben haben können. Also wir binden sie an, Jobcenterleistungen, Bürgergeld ist alles gut, Kindergeld bekommen sie, krankenversichert sind sie und dann haben sie den Mut, in eine eigene Wohnung zu ziehen, aber es gibt halt einfach schlicht und ergreifend keine Wohnungen. Mhm.
Ihr habt ja da auch ein Angebot geschaffen, das zumindest einen Teil davon überbrückt. Schauen wir uns nachher an. Davor noch, was können denn Frauen tun, die häusliche Gewalt erleben? Ganz allgemein gefragt. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage.
Die kann ich leicht beantworten.
Aber genau.
Also zunächst erstmal den Mut haben, es vor allen Dingen auszusprechen und anzusprechen. Es gibt genügend Telefone, Hilfetelefone in Deutschland oder halt eben auch in den näheren Umgebungen, im Landkreisen, in großen Städten, die eine anonyme Beratung anbieten. Anrufen und anonym gerne anfragen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Rechte habe ich, was kann ich eigentlich machen. Und dann ist es ganz wichtig, den Mut haben, auch sich dem zu stellen und die Beratung auch anzunehmen. Eine Frau braucht statistisch 7 Anläufe, um sich von ihrem gewalttätigen Partner zu trennen. Und das liegt nicht nur daran, dass halt eben Angst vom Jugendamt oder Ähnlichem da ist, also dass die Kinder weggenommen werden können, was nicht stimmt, sondern dass auch dass die Frau einfach wenig sozialen Rückhalt hat. Und wenn die sich jemanden schnappt und halt eben sagt, kannst du mich bitte begleiten oder ich brauche dich hier, dann ist damit schon mal wahnsinnig viel getan. Und selbst wenn die Frau nach der ersten Beratung immer noch nicht so weit ist, dass sie sich vom Partner trennt, aber sie hat zumindest mal gehört, sie weiß, wo sie hingehen kann. Und für diejenigen, die von außen häusliche Gewalt miterleben, da finde ich es einfach wichtig, auch da ansprechen, es benennen, ganz klar sagen und sich nicht blenden lassen von dem, was man vielleicht nach außen hin sehen möchte. Mhm.
Ihr habt ja auch einen Beitrag dazu geleistet. Auf eurer Webseite habe ich einen Sicherheitsplan gefunden. Was steht da drin und welche Situationen werden dort beschrieben? Und kannst du uns da ein bisschen was erzählen dazu?
Also der Sicherheitsplan geht in erster Linie darum, was ist, wenn eine Frau bei uns ins Frauenhaus einziehen möchte, beziehungsweise wie sehen die Vorbereitungen eigentlich aus? Wenn die Frauen bei uns anrufen, sich vorab schon informieren, dann geht es darum, dass wir ihnen schon mal sagen, okay, pack doch vielleicht mal die wichtigsten Sachen oder kopier dir beispielsweise die Ausweise, wenn der Mann sie versteckt, wenn du die Möglichkeiten hast, nimm Versicherungsunterlagen mit, das Schmusetuch der Kinder, ein bisschen Spielzeug etc. pp. Dann geht es auch darum, wie funktioniert die Aufnahme in ein Frauenhaus, wie geht es darum zu sagen, okay, was muss ich dann beachten, anonymer Aufenthaltsort, was darf ich nicht sagen, löscht den Browserverlauf, ganz einfach, GPS ausschalten. Das sind so all diese Kleinigkeiten, wo wir sagen können, okay, damit starten wir erst einmal und dann, wenn du bei uns im Frauenhaus bist, dann gehen wir darauf ein, was sind eigentlich noch für weitere Sicherheitsmaßnahmen notwendig, damit dein Partner dich erstmal nicht findet und nicht weiß, wo du bist. Mhm.
Was können dann andere Stellen tun, wie zum Beispiel die Polizei im Fall von häuslicher Gewalt?
Die Polizei ist eigentlich diejenige Stelle, die am ehesten immer angerufen wird. Die angerufen werden sollte. Viele scheuen sich davor, die Polizei zu rufen, weil natürlich auch die Polizei ganz häufig dann den Eindruck vermittelt, vielleicht war es zu viel, vielleicht war es auch gar nicht notwendig, dass die Polizei kommt. Aber dieser Eindruck täuscht. Die Polizeibeamten sind geschult. Die werden auch in Erding und in Dorfen von uns geschult. Wie verhalte ich mich bei einem Einsatz, beziehungsweise wie kann ich der Frau vielleicht auch gegenübertreten, mal von den polizeilichen und rechtlichen Maßnahmen abgesehen, das machen wir nicht, das können die intern machen, aber was ist denn zum Beispiel für uns als Interventionsstelle wahnsinnig wichtig, wie können sie mit den Frauen oder mit den Kindern umgehen oder was brauchen wir da eigentlich und wir ermutigen auch die Polizeibeamtinnen ganz klar auch auf die Frauen zuzugehen und zu sagen, okay, pass auf, hier hast du eine Beratungsstelle. Die Interventionsstelle wird sich bei dir melden, da ist die Telefonnummer und bitte geh doch dahin. Und wir nehmen dich ernst und wir nehmen dein Weinen ernst und wir sehen, dass die Situation gerade aussichtslos ist. Und die Polizei reagiert hier eigentlich wirklich super, weil sie relativ zeitnah die Situation sofort erkennen. Der Täter wird aus der Wohnung entfernt, es gibt ein Kontaktverbot, einen Platzverweis und somit funktioniert das eigentlich ganz gut.
Apropos erkennen, das ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage, nämlich wie erkenne ich denn als Freund, Freundin, als Arbeitskollege, als Nachbar, wie erkenne ich denn Anzeichen von häuslicher Gewalt?
Ich würde jetzt wahnsinnig gerne sagen, es ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die kann ich kaum beantworten. Aber der Punkt ist der, man kriegt es schon ziemlich gut mit. Also wenn Frauen beispielsweise abgekapselt werden, wenn viel geschrien wird, ne? Also wenn beispielsweise es auch immer sehr, sehr laut ist, wenn die Frau kaum rausgehen darf, wenn die Frau sich zum Beispiel auch nicht treffen darf, wenn die Kinder isoliert werden, wenn man natürlich vielleicht auch das Weinen hört oder wenn man auch körperliche Schäden sieht oder ähnlichem, bestimmte Verhaltensweisen sind da, eigentlich spürt es ein Außenstehender, wenn da irgendetwas nicht stimmt. Die Hemmschwelle ist aber anzusprechen, ist ziemlich groß, weil nicht, dass ich hier ein Fass aufmache und die Frau dann dementsprechend nach noch mehr Ärger bekommt. Es gibt dieses schöne Handzeichen mit der Handfläche, dem Daumen in die Mitte und dann das so zur Faust machen. Das sollte eigentlich wirklich jede von Gewalt betroffene Frau und auch die Außenstehenden kennen, dieses Handzeichen, damit man auch schneller vielleicht reagieren kann. Aber wie gesagt, die Hemmschwelle ist halt eben da, vielleicht auch als Außenstehender jemand anderem irgendetwas Böses zu tun oder etwas zu unterstellen. Mhm. Weil ganz häufig, und das muss ich dazu sagen, ganz häufig ist es so, dass die Täter sich wahnsinnig gut verkaufen können. Die sind charismatisch, die können sich ausdrücken, die sehen adrett aus, die haben ein Sprachgebilde. Und viele denken dann, ach, also das kann ja nicht sein, der kann es nicht sein. Oder der sieht doch so nett aus. Und zum Streiten gehören immer zwei dazu, ne? Der klassische Spruch. Und wer weiß, was sie vorher gemacht hat. Das sind alles so diese Punkte, die man, die sollte man vielleicht über Bord schmeißen und sollte sich wirklich dem Opfer, der Betroffenen widmen und einfach mal zuhören und mal sagen, okay, du, ich mache mir gerade echt Sorgen um dich.
Ja, genau, das ist natürlich eine Frage, die man sich auch stellt. Ja, jetzt bin ich Nachbar, krieg irgendwie was mit, ewig immer wieder laut, die Dinge, die du gerade beschrieben hast. Und dann stellt man sich natürlich genau die Frage, was ist denn, wenn es nicht stimmt? Ich will ja nicht der Denunziant sein oder irgendwie auch da dieses Verhältnis zum Nachbarn zerstören ohne Grund. Aber dein Appell wäre jetzt quasi zu sagen, also wenn man solche Anzeichen wahrnimmt, also gerade so viel Lautstärke, vielleicht auch so Abgrenzung und so weiter, sind das schon starke Indizien, dass man da halt sagt, ja gut, dann bin ich halt im schlimmsten Fall der Denunziant, aber im besten Fall habe ich jemandem geholfen.
Richtig, meine Hilfe angeboten und lieber einmal mehr was ansprechen und sagen, ich höre dir zu, ja, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst in deinen Bedürfnissen, in deinen Wünschen, in deinen Sorgen und anstatt wirklich zu sagen, naja, wer weiß, ob das wirklich stimmt.
Jetzt glaube ich, das erkannt zu haben. Was kann ich denn dann tun als Freund, Nachbar, Arbeitskollege?
Auch beim Hilfetelefon anrufen, deutschlandweites Hilfetelefon anrufen, ganz, ganz wichtig. Aber auch bei den einzelnen Notrufen anrufen, die es in der Stadt gibt. Und man kann anonym anfragen, wie kann ich helfen? Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Und dann wird individuell geschaut, was ist es denn? Was habe ich wahrgenommen? Wie kann ich vielleicht auch die Betroffene ansprechen? Wie kann ich sie vielleicht auch begleiten? Oder im besten Fall vielleicht auch ins Frauenhaus bringen oder zur Polizei, um ein Kontaktverbot erwirken zu lassen oder eine Anzeige zu machen. Das ist alles möglich. Man muss sich wirklich einfach nur trauen, zum Telefonhörer zu greifen und anzurufen und zu fragen, welche Hilfe könnt ihr mir geben als Fachleute, als Experten und wie kann ich dann dementsprechend der Betroffenen helfen oder sie unterstützen.
Jetzt hattest du vorhin, als wir über den Sicherheitsplan gesprochen haben, ja auch schon gesagt, ihr gebt so Tipps wie zum Beispiel GPS ausschalten, solche Geschichten. Welche Rolle würdest du denn sagen, spielt denn moderne Technik, insbesondere Smartphones, denn heute überhaupt in dem Themengebiet häusliche Gewalt?
Ein sehr großes, weil die Männer vor allen Dingen über die Smartphones oder über die Technik sehr viel mehr Kontrolle über die Frauen ausüben können. Mal jetzt nur beispielsweise angenommen, ein gemeinsames Google-Konto, ein Familienkonto anzulegen oder einen gemeinsamen Facebook-Account. Die Männer können die Frauen natürlich über das Bewegungsprofil relativ schnell und leicht finden und dementsprechend nach natürlich dann auch kontrollieren. Beispielsweise der Tracker vom iPhone der ist so groß wie eine 1-Euro-Münze. Wir hatten schon Fälle bei uns gehabt, der ist im Radkasten versteckt worden oder bei den Kindern im Spielzeug. Also diese Technik ist wahnsinnig faszinierend, aber auch eine sehr, sehr große Gefahr. Wobei man aber dazu sagen muss, selbst GPS ausschalten etc. pp. Bringt alles nichts. Also im Grunde genommen müssten die Frauen ein altes Nokia-Handy in die Hand gedrückt bekommen, wo kein Internet drauf ist, keine Kamera etc. pp. Und dann wäre eigentlich die Sache leicht, aber es ist nicht immer so leicht, wie man sich das vorstellt. Und man muss auch vom Spielzeug mal abgehen. Also bei uns wird auch das Spielzeug kontrolliert, was in das Frauenhaus kommt. Die Toni-Boxen beispielsweise sind auch sehr beliebt und bekannt, die dürfen dann leider nicht mehr genutzt werden.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir Toni-Boxen erklären. Also früher gab es halt Kassetten und Schallplatten, wenn man Hörspiele hören wollte. Und heute gibt es halt kleine Figuren, die man auf eine Box stellt und die dann quasi in dem Moment das passende Hörspiel runterlädt und man das dann abspielen kann. Und dadurch, dass die natürlich ständig mit dem Internet verbunden sind, hast du halt immer diese Standardgeschichte und über die IP-Adresse.
Okay, jetzt haben wir ganz viele Begriffe geklärt, auch die Phänomene und auch sowas, was kann man denn tun als Betroffene, aber auch als jemand, der da aufmerksam wird. Und jetzt kommen wir ja ein Stück weit zu euren Angeboten, also insbesondere jetzt erstmal das Frauenhaus vielleicht. Also ihr betreibt ja ein eigenes und was versteht man denn darunter oder was ist denn so die Definition, was ist denn ein Frauenhaus?
Ein Frauenhaus ist ein Schutzraum, in erster Linie ein anonymer Schutzraum. Es gibt auch offene Schutzhäuser, sind aber noch in der Seltenheit. Unser Haus ist anonym, das heißt, der Aufenthaltsort dieses Hauses ist nicht bekannt. Das wissen nur die beiden Polizeistationen, die mit uns zusammenarbeiten, wo sich das Frauenhaus befindet. Es ist ein Haus mit einer speziellen Sicherheit, die wir bieten können, also vor allen Dingen halt eben mit Kameras ausgestattet, aber auch mit einem speziellen Schlosssystem. Und in diesem Frauenhaus finden Frauen Schutz, die häusliche Gewalt erfahren haben, egal welche häusliche Gewalt es ist, aber auch vor Stalking. Oder halt eben, die einfach aus der Familie raus müssen, weil es nicht mehr aushaltbar ist, aus den psychischen Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Und in diesem Raum haben die Frauen können die Frauen wieder ein selbstbestimmtes Leben aufbauen, sofern sie erst einmal über die erste Zeit gut hinwegkommen können. Wir haben Platz für 5 Frauen. Mit 7 bis 9 Kinder, das hat mit der Zimmergröße zu tun. Und jede Frau hat eine Bezugsbetreuerin und die ist dann wiederum dafür zuständig, dass die Frauen in der ersten Zeit aufgefangen wird. Da werden Anträge gestellt, es wird geschaut, was braucht die Frau individuell, wie ist das Schutz- und Sicherheitskonzept, also wie schaut es aus, was braucht die Frau denn generell an Schutz? Ist die Frau auch bei uns im Frauenhaus gut aufgehoben? Also soll heißen, wenn die Gefahrenanalyse von uns zu hoch eingeschätzt wird, also wenn wir merken, die Gefahr ist noch zu hoch, kann die Frau bei uns auch nicht im Frauenhaus bleiben, dann müssen wir sie tatsächlich weiterleiten. Also alles, was zu landkreisnah ist oder wenn der Täter zu hohe Gewalt ausgeübt hat, besprechen wir mit der Frau, dass sie dann das Frauenhaus im Landkreis Erding nicht weiter bewohnen darf und dann schauen wir, ob wir sie halt eben dann in ein anderes Frauenhaus in Deutschland unterbringen können.
Okay, das heißt, es ist aber erstmal eine sehr individuelle Betrachtung des Einzelfalls, zu sagen, wie sind da jetzt die Umstände und welche Folgen hat das eben für einen Aufenthalt oder eben auch nicht Aufenthalt in jetzt eurem Frauenhaus auf jeden Fall und ist es auch die geeignete Einrichtung und Maßnahme dafür?
Genau, richtig. Die Frau wird immer individuell in ihrer Gewalthistorie gesehen. Wir schauen uns immer an, was brauchen die Kinder vor allen Dingen auch. Also neben den Bezugsbetreuerinnen haben wir auch eine Erzieherin bei uns, die sich dann speziell um die Kinder kümmert. Und dann wird gemeinsam mit den Bezugsbetreuerinnen geschaut, was braucht die Mama? Und was braucht das Kind oder was brauchen die Kinder? Und was ist notwendig, damit die Frau sich aus dieser Gewalthistorie lösen kann und um wieder halt eben ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen zu können?
Okay, das heißt, das ist aber auch das Ziel. Also man muss im Prinzip alles organisieren, damit das wieder möglich wird irgendwie für diesen individuellen Einzelfall.
Genau, richtig.
Okay, jetzt hast du viele Sachen schon vorweggenommen. Also wer kann sich an euch wenden? Wir waren vorher bei Angehörigen oder auch bei Nachbarn, aber die Betroffenen selber natürlich insbesondere, die wenden sich aber vermutlich nicht ans Frauenhaus an sich, sondern das geht wahrscheinlich über euren Frauennotruf, oder?
auch. Es geht über beides tatsächlich. Also okay. Viele melden sich direkt über die Frauen, über die Frauenhausnummer. Die ist im Internet ja frei zur Verfügung. Wir klopfen dann immer schon vorher am Telefon ein bisschen ab. Was erzählt die Frau? Wie hoch ist die Gefahr? Wie akut ist die Gefahr momentan auch? Das ist für uns in der Hinsicht ganz wichtig, um schnell und zeitnah reagieren zu können. Und viele kommen aber auch über den Notruf oder halt eben auch über die Polizei, auch das ist möglich, oder halt eben über andere Frauenhäuser, die bei uns anfragen, ob wir einen Platz frei haben, um dann halt eben gegebenenfalls zu gucken, ob die Frau dann aus dem anderen Frauenhaus zu uns ziehen kann.
Genau, da würde ich gerne gleich noch drauf schauen, weil das Thema Kapazität und ich kann man wahrscheinlich vorwegnehmen, also die Kapazitäten werden natürlich nicht ausreichend für den Bedarf, den es gibt, aber jetzt hast du ja an eurem Beispiel, also 5 Frauen und 7 bis 9 Kindern, also das ist natürlich gut für die, die da Platz finden, aber ist tendenziell natürlich jetzt nicht spektakulär viel. So, das heißt, das schauen wir vielleicht noch an, weil ich habe schon verstanden, ihr seid da sehr stark auch in Vernetzung und in Dialog. Also das heißt, das ist schon was überörtlich koordiniert wird, was wahrscheinlich trotzdem nicht reicht, aber wo es jedenfalls nicht so ist, dass wenn man sagt, okay, ich habe jetzt keinen Platz, dann hat halt die Betroffene Pech, sondern es gibt schon ein Netzwerk, was das dann auffangen kann.
Genau, also das, wir haben da ein zentrales System, über das wir gehen können. Da sehen wir, welche Frauenhäuser in ganz Deutschland frei sind. Da sind wir auch verzeichnet und die anderen Frauenhäuser können natürlich dann auch auf uns zugreifen und können dann sehen, okay, es ist gerade ein Zimmer frei oder wir sind gerade voll besetzt. Da ist es untereinander die Vernetzung wahnsinnig wichtig.
Genau, und ich hatte gelesen, irgendwie in Bayern war jetzt 390 Plätze, kann es sein so?
Dimension? Ungefähr in dem Dreh, ja.
Und kannst du sagen, ist es also Tropfen auf dem heißen Stein oder naja, könnte schlimmer sein oder also wie ist das, wie viel bräuchte man eigentlich?
Man bräuchte definitiv mehr. Man muss aber auch bei den Plätzen ein bisschen differenzieren, denn auch da gibt es wahnsinnig viele Unterschiede, denn nicht jedes Frauenhaus kann jede Frau aufnehmen. Mhm. Dann sind wir wieder bei der Istanbul-Konvention, denn rein theoretisch ist es so, dass ja laut der Istanbul-Konvention jede Frau ein Recht hat auf Schutz, die von häuslicher oder die von Gewalt betroffen ist. Jetzt ist es aber so, dass viele Frauenhäuser die Frauen nicht aufnehmen dürfen, weil sie aus anderen Gemeinden kommen oder weil sie aus anderen Bundesländern kommen oder weil sie einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben. All diese Sachen werden vorher abgeklopft und dann muss geschaut werden, darf die Frau aufgenommen werden oder nicht.
Habt ihr auch solche Kriterien?
Nein.
Okay.
Bei uns darf jede Frau aufgenommen werden. Einziges Kriterium ist Asyl. Da müssen wir wirklich schauen, weil natürlich ein Frauenhausplatz auch Geld kostet. Mhm. In dem Sinne übernimmt das Jobcenter die Kosten für diesen Aufenthalt. Das heißt, da wird immer mit dem Jobcenter gut abgeklärt. Und wenn die Frauen in der Berufstätigkeit sind, dann sind sie Selbstzahlerinnen und dann zahlen sie halt den Platz selber.
Genau, aber dass ihr jetzt nicht andere Kriterien habt, wo ihr sagt, nee, das geht aber nicht, das liegt ein Stück weit an der Entscheidung des Trägers?
Ja, definitiv.
Okay.
Also da sind wir ganz glücklich, dass das BRK und dass der Kreisverband vor allen Dingen hier ganz klar sagt, die Istanbul-Konvention steht im Vordergrund. Und für uns ist es wahnsinnig wichtig, dass auch wenn es Schwierigkeiten gibt in der Umsetzung, aber dass wir jeder Frau die Möglichkeit geben, dass sie halt eben Schutz bekommt, die von Gewalt betroffen ist.
Okay, aber heißt im Umkehrschluss auch, also im Frauenhaus in Erding sind, also das ist erstmal nicht nur offen für Frauen aus Erding oder Umgebung, sondern es geht eher darum, dass der Bedarf da ist und es könnte aber auch viel überörtlich sein und du hast vorhin schon gesagt, vielleicht ist es manchmal auch schlau, gar nicht eben in der Nähe von wo mein Wohnumfeld ist zu sein, um eben ein Stück weit auch Anonymität tatsächlich sicherstellen zu können und weg zu sein aus dem Einflussbereich von einem potenziellen Partner, Täter, was auch immer.
Das ist richtig, wobei ich auch da sagen muss, dass ich das sehr, sehr kritisch finde, nämlich aus dem Grund, warum muss die Frau das Umfeld verlassen, war also das Frauenhaus, genau, das Frauenhaus darf nicht als Allheilmittel gesehen werden.
Mhm. Und spätestens auch, wenn du sagst, dass ihr auch berufstätige Frauen eben da habt, also die wird halt nicht den Arbeitsplatz jetzt wechseln.
Genau.
Und sollen ja auch nicht eigentlich, genau.
Also für die Frau ist es immer ein größerer Schritt, in ein Frauenhaus zu gehen, weil Kindergartenplatz, Schulplatz oder Schule, dann vielleicht auch Ausbildungsverhältnis oder halt eben der Job, all das muss sie verlassen, weil sie geschlagen wird. Also das ist ein Fehler im System.
Mhm. Das Stichwort Kinder, du hast ja auch gesagt, es ist auch Platz für Kinder. Das heißt, weil das ist ja irgendwie wahrscheinlich ein typischer Fall, zu sagen, die Frau kommt eben möglicherweise nicht allein, sondern mit den Kindern. Wie ist es denn für Kinder, also ihr habt schon gesagt, ihr habt eine Erzieherin auch speziell für die Bedürfnisse, weil ich meine, die Kinder, für die ist das ja auch eine extrem belastende Situation, wissen vielleicht auch nicht, was los ist, jetzt raus aus der häuslichen Umgebung, Frauenhaus, komische Umgebung, kein Kontakt zu Freunden, weil anonym und so weiter. Wie geht's oder welche Rolle spielen die Kinder in dem Kontext?
Kinder, die häusliche Gewalt erleben, sind immer von der Gewalt mit betroffen. Schön wäre es, wenn man im Grunde genommen für jedes Kind, was häusliche Gewalt miterleben müsste, eine Kindeswohlgefährdungsmeldung macht, damit einfach auch ganz klar ist, dieses Kind braucht mehr Unterstützung und dieses Kind braucht einfach mehr Hilfe und auch ja Begleitung, um das Ganze zu verarbeiten. Für die Kinder ist es in der Hinsicht wichtig, dass sie aufgefangen werden in dem Rahmen, dass man sagt, okay, kindgerecht, man muss immer auf das Alter achten. Im Frauenhaus ist es so, dass wir Kinder aufnehmen können, Mädchen bis zum 17. Lebensjahr, ab 18 dürfen sie selber zu uns kommen, Jungs, nächstes Problem, leider nur bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Also auch da muss man halt eben drauf achten und diese Kinder bekommen dann speziell trotzdem auf sie geschnittene, ja, Projekte. Wir versuchen, Projekte zu machen. Also wir haben Kooperationen mit diversen Sportvereinen, wo wir die Kinder versuchen anzubinden. Wir haben das therapeutische Reiten für die Kinder, aber halt eben auch beispielsweise Tanzgruppen, Kinderturnen etc. pp. Also wir versuchen, die Kinder wieder in ein normales Leben zu führen, was natürlich aber auch immer sehr individuell ist, weil die Frauen ihre Kinder natürlich auch ein wenig, um es überspitzt auszudrücken, vielleicht so auch als Schutzschild nehmen. Also das ist eine sehr enge Verbindung, die Mütter mit ihren Kindern haben, die von Gewalt betroffen sind.
Hm. Vielleicht noch einmal kurz, oder du hast ja von einer eine Bezugsbetreuerin gesprochen, das sind in der Regel wahrscheinlich Sozialpädagoginnen.
Richtig.
Erzieherin ist da. Was sind das, also was sind es für Menschen, wer arbeitet im Frauenhaus, was sind das für Berufe, was sind das für Leute?
Meine Kolleginnen sind alles wahnsinnig taffe Frauen, die eine enorme Resilienz mit sich bringen. Frauenhausarbeit ist nicht für jeden geeignet. Also nicht jeder Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter ist für dieses Thema geeignet. Denn man muss immer aufpassen, dass man sich auch gut abgrenzen kann. Das ist ein Lernprozess, ganz klar. Also wir haben auch viele Praktikantinnen aus den sozialen Studium, die das super hinbekommen und wo wir wissen, hey, du kriegst das ganz toll hin später mal, haben aber auch schon das Gegenteil erlebt. Und die Kolleginnen, die im Frauenhaus arbeiten oder auch im Notruf oder im Second Stage, das sind erfahrene Kolleginnen, die ganz genau wissen, wie sie mit den Frauen reden können und reden sollten, die Grenzen setzen können, die aber in ihrer Persönlichkeit so stark sind, dass sie ganz klar auch wissen, wie sie mit dem Thema Gewalt, häusliche Gewalt umgehen können und sollten.
Du hast ja gesagt, das ist ein geheimer oder also ein anonymer Ort, wo man eben jedenfalls erstmal nicht weiß, wo der ist. Gleichzeitig stelle ich mir das jetzt, also gerade Erding ist ja jetzt ein Umfeld, wo das vielleicht schon irgendwie ja auch offensichtlich wird, wer geht da ein und aus und so weiter. Also ein gewisses Risiko gibt es ja wahrscheinlich trotzdem aufgedeckt zu werden, dann vielleicht schafft man es doch nicht, das Handy auszulassen, was weiß ich. Also und das heißt, das ist ja einmal für die Betroffenen ein Risiko und eine Gefährdung, aber das ist natürlich auch für die Mitarbeiterinnen auch nicht ganz trivial, weil das könnte ja sein, dass da jemand nicht ganz zufrieden ist mit der Arbeit, die da geleistet wird. Spielt das eine Rolle für euch? Also ein Schutzkonzept irgendwie auch für die Mitarbeiterinnen?
Gibt es. Die Mitarbeiterinnen, die im Frauenhaus sind, werden zum Beispiel nicht in den Presseartikeln gezeigt. Mhm. Also da steht der Name beispielsweise nicht drunter. Die privaten Autos, wenn sie zur Arbeit fahren, stehen an einem ganz anderen Ort. Nur unsere Dienstautos stehen halt eben direkt vorm Frauenhaus. Das ist uns dann auch egal. Aber wir versuchen, sie bestmöglich zu schützen. Aber Gott sei Dank ist bis dato noch nie irgendetwas passiert, dass jemand gesagt hat, okay, man lauert einem auf oder ähnlichem. Also es ist jetzt nicht so ganz, wie in den Filmen manchmal gezeigt wird.
Mhm. Weil du gerade die Pressearbeit angesprochen hast, Danuta, vielleicht auch, weil in deiner Kommunikationsrolle ist ja das Angebot ist ja total wichtig. Das heißt, da geht es ja irgendwie darum, das bekannt zu machen. Dann geht es wahrscheinlich auch darum, das zu finanzieren und da auch Mittel einzuwerben. Gleichzeitig kannst du aber ja bestimmte Dinge ja eben nicht kommunizieren. Von mir aus fängt es bei den Namen an, wo ist es, tolle Bilder, was auch immer. Ist das ein Problem oder wie geht man damit um aus der Kommunikationssicht?
Nein, es sind halt bestimmte, also andere Bedingungen als in anderen Bereichen. Was wir nicht veröffentlichen, sind irgendwelche Schicksale aus den, von den Frauen. Das machen wir generell nicht, oder nee, eigentlich gar nicht. Nee. Aber schon gar nicht mit Namen. Also das lassen wir einfach aus, das Thema. Was wir jetzt, um mal ein Beispiel anzuführen, was uns mal gut gelungen ist, wir hatten eine Journalistin da, eine Frau, absichtlich, die den Part übernommen hat einer Frau.
Einer betroffenen
Frau, die angefangen hat im Notruf, genau. Beim Frauennotruf, die dann praktisch ins Frauenhaus gebracht wurde, und dann vor Ort, die hat sich auch eine Geschichte dazu ausgedacht, einfach. Das ist auch in dem Interview klar kommuniziert worden, oder in der Reportage, und die hat praktisch diese Rolle einer betroffenen Frau übernommen. Und das war, glaube ich, ganz spannend, auch für andere zu lesen. Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat es den einen oder anderen auch motiviert, oder eine oder andere motiviert, sich dann doch Hilfe zu holen, weil sie mal gesehen haben, wie läuft denn das ab?
Jetzt habt ihr ja auch ein Instagram-Profil, und da würde man ja erwarten, Fotos, Fotos, Fotos und Stories, Stories, Stories. Wie verarbeitet ihr dort eure Inhalte und Angebote?
Da ist die Steffi ganz rührig, das macht nämlich sie, nicht ich. Und alles, was ihr so in die Finger kommt, sei es besondere Tage, die da bedacht werden, wie sie schon gesagt hat, zum Beispiel der Orange Day und so weiter, wird da gepostet. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
Also das Ziel des Instagram-Accounts ist einfach, die Arbeit transparent zu machen, weil was transparent ist, was ich sehe, was ich mitbekommen kann, das nehme ich auch wahr und das nehme ich auch ernst. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich vom Kreisverband die Erlaubnis bekommen habe, diesen Instagram-Account machen zu dürfen, weil über diesen Kanal können wir so viele Menschen erreichen, die uns folgen und die auch sehen wollen, wie ist denn unsere Arbeit eigentlich. Aber da fängt auch die Kooperation an, da fängt auch Vernetzung an. Und so gelingt es auch, dass Frauen manchmal fragen, hey, kann ich zu euch einfach in die Beratung kommen oder wie schaut es denn aus? Ist zwar selten, aber es ist trotzdem da. Und auch diese schönen Sachen auch mal Interviews geben zu dürfen, so, das muss halt einfach auch gezeigt werden, dass Frauenhaus oder Frauenarbeit nicht eigentlich so eingeschränkt ist, sondern so wahnsinnig vielschichtig und so viele Möglichkeiten auch hat.
Genau, und du musst natürlich trotzdem eben überlegen, was du da nutzt an Informationen oder Material und was eben nicht geht, um da den Schutz auch zu gewähren.
Also die Frauen, die Mitarbeiterinnen im Frauennotruf und in der Interventionsstelle, die dürfen sichtbar sein, die sind halt auch einfach da, das ist ganz klar, das ist etwas, womit wir auch mit den Kolleginnen schon abgesprochen haben, dass das in Ordnung geht. Was natürlich nicht gezeigt wird, ist ganz klar die Klientinnen, aber was sichtbar gemacht werden kann, ist die Arbeit, was zum Beispiel auch für Stolpersteine oder Probleme auf uns zukommen können, und das sollte sichtbar gemacht werden.
Ja, und wie du schon gesagt hast, man darf es nicht überreizen, das Thema, sonst mag es keiner mehr hören, aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Pressemitteilung rausgeben, weil wir fürs Frauenhaus eine Spende bekommen haben, kommt dann immer noch inhaltlich auch noch was dazu, was wir gerade in dem Moment transportieren möchten an Infos. So ist das ein bisschen dosierter und nicht so geballt.
Wir hatten die auch von eurer Webseite so ein paar FAQs noch genommen, die vielleicht so typische Fragen sein könnten. Ich glaube, ein bisschen was haben wir schon geklärt. Also Frauenhaus oder doch erst Beratung. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Kontakt, wo geklärt wird, ob das eben der richtige Schritt ist oder was da notwendig ist. Aber es gibt auf jeden Fall irgendeine Art von Kontakt und Beratung im Vorfeld.
Genau. Also entweder das Frauenhaus wird direkt angerufen, dann wird im Frauenhaus-Team besprochen. Ist die Klientin geeignet auch fürs Frauenhaus? Wie hoch ist die Gefahr? Haben wir überhaupt ein Zimmer frei? Manchmal geht es auch über den Frauennotruf. Wir klären aber immer im Team gemeinsam ab, wie kann die Frau aufgefangen werden im besten Fall, und wenn sie nicht Frauenhaus geeignet ist, ist dann eventuell der Notruf eine Möglichkeit, die Frau erstmal aufzufangen und mit ihr Beratungen zu führen.
So, dann wie komme ich dahin? Das heißt, wenn klar ist, okay, das ist notwendig, dann haben wir schon gesehen, ihr müsst gucken, habt ihr tatsächlich Platz? Kann man irgendwo anders über ein Netzwerk was organisieren? Dann muss man da wahrscheinlich die Gelegenheit finden, eben aus der häuslichen Umgebung rauszukommen. Und kommt halt dann dahin, erstmal ganz unspektakulär oder so.
Genau, ganz unten, dann wird geschaut, wie es halt eben ist, und wenn es halt eben wirklich für die Frau, wenn es fürs Frauenhaus geeignet ist, wenn die Klientin ins Frauenhaus kommen soll, muss oder darf, dann wird ein anonymer Treffpunkt ausgemacht oder die Polizei unterstützt uns dann dabei, und dann wird die Frau ganz anonym mit einem Dienstwagen zum Frauenhaus gebracht, und dann geht es wirklich erstmal ganz sanfter Einstieg. Das Haus wird gezeigt, die Küche wird gezeigt, das Zimmer und der Spielbereich und der Garten, und dann wird geschaut, was braucht die Frau eigentlich auch jetzt gerade.
Mhm. Ganz wichtig fand ich, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, was nehme ich denn da mit? Also Beispiel Dokumente, irgendwas, wo ich sage, also weil es ist ja kein Städtetrip, Hotel, Übernachtung, Wochenende, sondern es ist ja im Prinzip erstmal Flucht aus einer anderen Umgebung. Also was nehme ich da mit?
Was nehme ich mit? Die Frauen packen eigentlich instinktiv das ein, was wirklich wichtig ist. Zuerst kommen, wenn es Frauen mit Kindern sind, kommen zuerst die Kinder dran. Das heißt, da wird erstmal das Kuscheltier eingepackt, da werden Schulsachen eingepackt und Windeln und alles, was dazugehört. Und dann sind die Frauen erst im Nachgang dran und packen dann vielleicht auch erstmal für sich nur die Sachen ein, die sie brauchen. Viele planen aber auch schon diese Flucht ins Frauenhaus, um es ganz plakativ zu sagen, auch schon sehr, sehr lange. Das heißt, bei manchen Frauen ist es so, dass die wirklich peu à peu schon eine Tasche packen, manchmal auch bei der Freundin deponieren oder auch bei den Verwandten oder Nachbarn deponieren, und die haben dann schon alles eigentlich dabei, was sie brauchen. Es ist aber nicht so, dass die Frauen ja bei uns im Frauenhaus gefangen sind oder ähnlichem. Die sind ja komplett autark. Das heißt, die dürfen dann auch einkaufen gehen, die dürfen auch mal shoppen gehen, sofern es halt die Gefahrenlage jetzt zulässt. Das heißt, das ist alles noch möglich. Bei den Unterlagen ist es tatsächlich immer ein bisschen schwieriger, sollte tatsächlich noch etwas fehlen. Was wahnsinnig wichtig ist, bestes Beispiel sind Medikamente für die Kinder, wenn die Kinder krank sind und die Frau krank ist. Dann holen wir uns, wenn machbar, die Unterstützung von der Polizei und gehen dann mit der Polizei, also nicht wir, sondern dann geht die Frau mit der Polizei in das Haus, in die Wohnung rein, holt die wichtigsten Sachen, und dann kommen sie wieder zu uns.
So, jetzt habe ich das geschafft, bin da dort mit dem Ziel, eben wieder irgendwie ein selbstständiges Leben dazu ermöglichen. Wie lange kann ich denn bleiben im Frauenhaus?
Ach, diese Frage würde ich so gern mit solange es nötig ist, beantworten. Es ist eigentlich auch der Fall, solange es nötig ist, dürfen die Frauen bei uns wohnen bleiben. Die Förderrichtlinien sagen allerdings ein bisschen was anderes. Also die Förderrichtlinien sind sehr, sehr streng. Wir reden hier von 10 bis 12 Wochen. Das ist aber absolut nicht realistisch. Also Förderrichtlinien versus Realität bringt hier überhaupt nichts. Und wir sind da sehr, sehr dankbar, dass die Förderrichtlinien zwar da sind, aber wir trotzdem flexibel das Ganze handhaben können. Denn man muss mal nur überlegen, die Behörden brauchen, um zum Beispiel Kindergeld umzuändern, brauchen wir mittlerweile 2,5 Monate. Jobcenter-Anträge gehen zwar relativ zeitnah, aber auch da, bis alle Unterlagen dabei sind, die Krankenkasse mit dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, ist die Gefahr eigentlich überhaupt noch da, beziehungsweise wie hoch ist die Gefahr? Ich kann eine Frau nach 10 Wochen nicht vor die Tür setzen und sagen, so, finito, geht nicht.
Du hast von Förderrichtlinien gesprochen. Von wem kommen die Förderrichtlinien?
Vom Ministerium. Da sind die Förderrichtlinien für die Frauenhäuser auch sehr unterschiedlich. Also es gibt keine deutschlandweiten einheitlichen Förderrichtlinien, sondern die macht auch jedes Bundesland unterschiedlich. Daher kommt auch dieser Punkt, welche Frauen darf ich aus welchen Bereichen auch mit aufnehmen. Es gibt auch Frauenhäuser, die sind wirklich sehr, sehr streng. Die halten sich an diese Förderrichtlinien, und dann rufen uns Frauen an, die sind 8 Wochen in dem einen Frauenhaus und sagen, ja, in 2 Wochen muss ich ausziehen. Muss ja, wo soll ich denn hin?
Ja, okay. Aber das heißt, also in dem Fall, das Bayerische Sozialministerium hat Förderrichtlinien, wo drin steht, also Frauenhaus, jawohl, da geht es um Finanzierung ja am Schluss, und zwar zu folgenden Bedingungen. Und wenn ich außerhalb dieser Bedingungen arbeite, dann muss halt der Träger das Geld irgendwie selber organisieren. So ist ja die Logik dann.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass die Finanzierung von Frauenhäusern, die ist ein bisschen schwierig. Also wenn wir jetzt den Vergleich ziehen würden zu Gefängnissen, die ja staatlich finanziert sind, ist es halt eben bei Frauenhäusern nicht. Also es gibt insgesamt 3 Töpfe. Also wir haben halt eben einmal die Regierung, die halt eben zahlt, also sprich das Bayerische, Bayern als Bundesland, dann haben wir halt eben den Topf, den wir eventuell noch vom Landkreis mitbekommen können. Also auch im Landkreis ist natürlich gelegen, Schutz der Frauen zu gewährleisten und der Träger natürlich auch. Ne? Der Träger muss dann halt eben schauen, dass bestimmte Punkte mitfinanziert werden, die halt eben dann beispielsweise die Regierung nicht mit übernehmen kann, weil sie in dem Topf einfach nicht vorgesehen sind.
Genau, ich hatte vorhin schon kurz, wir waren ja bei der Istanbul-Konvention, da steht drin Zugang zu und war nicht auch Finanzierung drin, Frauenhäuser, zack, haben wir gedacht, ja alles klar, erledigt, passt schon. Aber die Realität ist nicht ganz so rosig.
Nein, tatsächlich nicht, weil mit den Geldern, die wir von der Regierung bekommen, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, ein Frauenhaus so zu finanzieren, dass sich alle Bedürfnisse, die befriedigt werden sollten, auch abdecken kann. Das geht halt eben leider nicht. Und es ist nicht nur so, dass ich sage, ich berate jetzt hier die Frauen und damit ist das Ganze erledigt, sondern die Frauen brauchen ja viel, viel mehr. Die brauchen die Anbindung an die soziale Umgebung, die brauchen therapeutische, traumatherapeutische Begleitung, die Kinder brauchen auf jeden Fall auch etwas. Und das ist nicht nur so, ich setze da ein Haus hin, habe Personal und jetzt macht mal, sondern ich muss das Gesamtkonzept oder beziehungsweise das gesamte Thema Gewalt betrachten. Und das ist halt eben nicht einfach, ich setze ein Haus hin und jetzt macht mal.
Genau, das heißt, weil das war ja auch so eine Frage, wie schaut denn das Leben im Frauenhaus aus? Also prinzipiell ist es eben kein Gefängnis, sondern man ist natürlich frei, vielleicht mit Rücksicht auf diese Schutzbedürfnisse und so und soll wahrscheinlich da auch möglichst selbstständig sein Leben gestalten. Aber es gibt eben individuell spezifische Angebote, um die ihr euch kümmert oder die ihr wahrscheinlich auch organisiert, was halt eben notwendig ist. Und das können therapeutische, Beratungs-, andere Unterstützungsangebote sowohl für die Betroffenen als auch für die Kinder sein. Kann man sich das so vorstellen?
So kann man sich das vorstellen und da helfen uns die Spendengelder einfach unwahrscheinlich. Also das ist das mit der Öffentlichkeitsarbeit zu sagen, okay, wir sind auf die Spendengelder angewiesen. Und das ist nicht nur, wir machen jetzt mal hier einen Kaffeenachmittag, sondern von diesen Spendengeldern wird beispielsweise das therapeutische Reiten bezahlt, werden die Sportvereine mitbezahlt, dass die Kinder halt eine Mitgliedschaft haben können, dass wir jedes Kind dort reinbringen können. Auch der Therapiehund für die Frauen wird darüber finanziert. Und man guckt immer, dass man die Spendengelder mit reinbekommt. Und für jeden Euro oder für jeden Cent, den wir bekommen, sind wir wahnsinnig dankbar, weil genau nämlich mit solchen zusätzlichen finanziellen Mitteln haben wir die Möglichkeit, die Frauen auch weiterführend aufzufangen und die Kinder.
Okay, aber das heißt, das kompensiert eben im Prinzip die Lücke, die es halt in der Finanzierung gibt und die man sich wahrscheinlich eigentlich schon wünschen könnte, dass das öffentlich finanziert werde, aber es ist eben nicht so. Und was du sagst, finde ich ganz wichtig. Also die Spende macht wirklich einen Unterschied, nicht im Sinne von, ja, da gibt es mal was Schönes, sondern für einen wesentlichen inhaltlichen Teil der Betreuung und Begleitung der Betroffenen ist es einfach notwendig, dass der Träger da eben einspringt und dafür braucht es eben die Spenden
auch. Richtig, um halt eben auch den Frauen wieder einigermaßen ja, normales Leben ermöglichen zu können. Und das ist nur über solche Finanzierungsmöglichkeiten machbar möglich.
Genau, fand es auch ganz spannend, dass die Vereine und die Kinder, also wo es auch um gesellschaftliche Teilhabe ja geht, also nicht nur zu sagen, ja, mei, hängst halt darum, sondern dass du eben möglichst am Leben auch wieder teilnehmen kannst und da integriert wirst auch. Wir haben über Finanzierung jetzt schon ein bisschen gesprochen. Gibt es Fälle, wo die Betroffenen tatsächlich auch was bezahlen müssen für den Aufenthalt im Frauenhaus?
Nur die, die tatsächlich Selbstzahler sind, das heißt also Frauen, die nicht Bürgergeldempfängerinnen sind, sondern die im Arbeitsleben stehen, die zahlen eine Tagespauschale, sagen wir es mal so rum, die gering ist, die immer pro Jahr neu berechnet wird vom Landratsamt, um dann halt eben zu schauen, okay, und jetzt wird halt eben zum Monatsende ganz normal gezahlt, wie es halt bei einer Miete
auch wäre. Ja, genau, also ähnlich wie eine Miete. Genau. Und quasi das, was zumutbar ist aufgrund des Verdienstes, ist dann der eigene Beitrag quasi so ein Stück.
Ja, nicht ganz. Also es gibt schon diese feste Pauschale. Das sind im letzten Jahr waren es 10,05 Euro.
Am Tag.
Pro Tag, okay. Genau. Es gibt eine Nebenkostenabrechnung. In den Nebenkosten ist zum Beispiel auch die Waschmaschine, der Trockner drin, das WLAN, alles, was so dazugehört. Das wird da alles mit reingerechnet. Also im Grunde genommen ist es wirklich so, dass die Frauen gar nicht so eine großen Unterschiede erkennen sollten, weil es halt das Leben halt eben nur in einem anderen Ort weitergeht und halt normal sein sollte.
Okay. vielleicht auch, also das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber so, dass ich mich da treffe dort oder dass ich Besuch bekomme oder so, ist wahrscheinlich widersinnig zu dem Konzept von einem Frauenhaus.
Richtig, also Besuch empfangen dürfen sie leider nicht. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt offene Frauenhäuser, da ist das durchaus möglich. Es ist aber noch die Seltenheit und man muss auch immer gut überlegen, wie gut umsetzbar ist das denn eigentlich, weil natürlich auch das Sicherheits- und das Schutzkonzept da sein muss. Wir versuchen, die Frauen immer so weitgehend zu ermutigen, auch rauszugehen und sich vielleicht in einem anderen Ort zu treffen oder beispielsweise in den Park zu gehen. Sie bekommen aber ganz klar gesagt, sie dürfen den Aufenthalt des Frauenhauses nicht verraten und nicht sagen, wo es ist, und müssen dann halt eben sich auch an diese Regeln halten.
Okay. Dürften die Haustiere mitbringen?
Nein, leider nicht.
Okay, Ausnahme gibt's für den Therapiehund, habe ich gelernt.
Genau.
Danuta, was hat es denn mit denen auf sich? Wie kommen die da ins Spiel?
Ja, wir haben hier im Kreisverband Erding seit 6 Jahren eine Besuchs- und Therapiehundegruppe. Von dieser Gruppe gehen 3 ins Frauenhaus. Die sind auch zur Verschwiegenheit verpflichtet, also generell und natürlich auch, wo die Lage des Hauses ist. Wir haben einmal die Kinder, 2 Teams, ist ja immer ein Team, ein geprüftes Team in dem Fall, weil es Therapiehunde sind. Die gehen zu den Kindern. Da geht es mehr um Spaß, um Freude, um mal aus dem Alltag rauszukommen, also Abwechslung einfach. Und ja, den Kindern auch was zu vermitteln. Wie geht man mit Hunden um? Das ist ja generell nicht verkehrt. Und die andere Sparte ist die Arbeit mit einer Klientin. Mhm. Es gehen auch nur, wie gesagt, von uns nur Frauen da rein, also Hundeführerin. Die Arbeit mit den Frauen, das ist dann einzeln. Die Kinder werden in der Gruppe bespaßt. mit den Frauen, ich darf mit meinem Hund dort rein, tatsächlich. Jetzt heißt es zwar Therapiehund, aber natürlich therapiere ich nicht die Frauen. Da fehlt mir auch die Ausbildung dazu. Aber ich arbeite dran, dass sie selbstständiger werden, dass sie eigene Wünsche äußern können, dass sie wieder Selbstbewusstsein erlangen, aber natürlich nur als Unterstützung für die Mitarbeiterin im Frauenhaus, die ja auch mit den Frauen arbeiten. Es macht unheimlich Spaß, weil gerade bei der letzten Klientin, die war sehr in sich gekehrt, sehr zurückhaltend, hat, glaube ich, auch im Leben im Haus nicht so teilgenommen. Ja. Genau. Und wenn man dann so die Entwicklung sieht, ich war 4 Monate lang regelmäßig jede Woche dort. Und die hat solche Fortschritte gemacht, haben ja auch die Mitarbeiterin vom Frauenhaus dann bestätigt. Es ist natürlich auch für mich eine schöne Bestätigung. Und es geht auch darum, so nebenbei noch Konzentration fördern, in dem Fall auch in der deutschen Sprache noch ein bisschen zu arbeiten. Und ich habe mit ihr auch gespielt. Mhm. Also wir haben tatsächlich, natürlich einmal mit dem Hund, dass sie Kommandoarbeit macht, sprich, ist jetzt nur ein Beispiel, sie dem Hund Kommandos gibt, nicht ich. Und dann, als wir dann schon öfter beieinander waren, habe ich dann gefragt, was willst denn du heute mit dem Hund machen? Das war wieder dieses Reinkommen, hey, ich kann Wünsche äußern. Mhm. Das war sehr schön, und um die Konzentration zu fördern, haben wir Memory gespielt. Ich habe so ein Memory mit Bildern von meinem Hund. Der Hund liegt natürlich immer dabei, der legt sich dann hin und gibt Ruhe, und wir haben dann gespielt. Aber das hat alles einen Hintergrund. Also wie gesagt, man muss sich da konzentrieren. Also ich auch, nicht nur sie. Und ja, wir haben da wirklich glaube ich, auch eine schöne Zeit gehabt. Sie hat aufgeblüht, haben gelacht miteinander. Ist so.
Auch nochmal eine besondere Art von Kontakt oder Begegnung auch in der, genau, in der Phase. Okay. Und aber das heißt, dieses begleitende Therapiehunde-Angebot, das ist natürlich, das gibt es allgemein und eben nicht nur im Kontext von dem Frauenhaus, aber ihr habt auch da, nutzt ihr quasi diese Ressource, um eben das noch ein Stück zu ergänzen, was da eben erlebt werden kann oder wo es da eben an Begleitung braucht.
Genau, Ergänzung ist wirklich ein schönes und passendes Wort dafür. Ansonsten geht die Gruppe natürlich auch in Seniorenheime, in Kindereinrichtungen und so weiter. Aber wie gesagt, dieser Kreis im Moment von 3 Personen hat sich so ein bisschen aufs Frauenhaus spezialisiert, in Anführungsstrichen.
Was ja vielleicht auch passt, weil es ja eben, hast du vorhin schon von den beruflichen Kolleginnen besprochen, ist ja auch ein spezielles Umfeld, also kann, will vielleicht auch nicht jeder machen. Von dem her ist es vielleicht auch ganz gut und vom Bezug her zu der besonderen Situation.
Genau.
Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit. Welche Rolle spielen denn Ehrenamtliche in den Angeboten, jetzt speziell beim Frauenhaus? Ein Beispiel haben wir schon gehört, aber gibt es noch andere Bereiche, wo Ehrenamtliche da unterwegs sind?
Oh ja, also wir haben jetzt derzeit 12 ehrenamtliche Damen, die uns unterstützen, und die sind für uns eine wahnsinnig große Unterstützung, nämlich in der Hinsicht, dass sie gerade wenn, denn das Frauenhaus ist ja nicht 24/7, sondern das ist eine ganz normale Arbeitswoche von Montag bis Freitag, und nach Feierabend übernehmen die Ehrenamtlichen die Rufbereitschaft. Und sind dann halt eben von 16 Uhr bis 8 Uhr in der Früh sind sie am Telefon, gehen auch ran, wenn halt eben Anfragen sind fürs Frauenhaus, machen auch Aufnahmen am Wochenende, wenn dann irgendwas sein sollte. Sie übernehmen aber auch den Frauennotruf für uns, wenn dann zum Beispiel Anfragen sind, notieren uns dann auch die Sachen, sagen hier, da ruft dann morgen nochmal jemand an. Also auf unsere Ehrenamtlichen sind wir wahnsinnig stolz, vor allen Dingen halt eben, weil die eine fantastische Arbeit leisten, auch an den Feiertagen und am Wochenende. Also das muss man wirklich sagen, das ist eine Ehrenamtsarbeit, die fantastisch ist.
Ja, aber wenn du das so beschreibst, ist ja auch schon eine ziemliche Verantwortung. Also die Erreichbarkeit sicherstellen, Aufnahmen machen, auch der Kontakt mit den Betroffenen und so weiter. Ja. Also das ist ja jetzt nicht ohne.
Genau, die werden auch geschult von uns. Also da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Also die Ehrenamtlichen bewerben sich bei uns und wir machen mehrere Gespräche mit ihnen. Wir klopfen ein bisschen ab, na, wie schaut's denn aus? Also könnt ihr euch das vorstellen? Sie bekommen eine ganz spezielle Einarbeitung von uns. Die Ehrenamtlichen bekommen aber auch Supervision von uns gesponsert, sagen wir es mal so rum. Sie dürfen auch Fortbildungen machen, welche wir dann finanzieren und organisieren. Uns ist einfach wichtig, dass die Ehrenamtlichen, die sich dieser Arbeit zutrauen, auch die psychosoziale Unterstützung bekommen, auch die Psychohygiene bekommen, die sie eigentlich brauchen, weil der Job, den sie machen, der ist unserem wahnsinnig ähnlich, und das ist nicht zu unterschätzen, was die da zum Teil, wenn sie nachts um 2 Uhr rausgeholt werden am Telefon, dann plötzlich, zack, sie müssen da sein und müssen das, was sie bei uns gelernt haben, also das Handwerkszeug, müssen sie parat haben.
Okay, das heißt, die werden auch nicht allein gelassen, sondern werden vorbereitet, werden im Prinzip begleitet, angeleitet, und Supervision hast du schon gesagt, das gilt sicher auch für die beruflichen Kolleginnen, weil das habe ich mich auch schon gefragt, was macht ihr denn mit den Erlebnissen, die ihr da habt, und es ist ja egal, ob ich da bezahlt werde dafür oder nicht, das ist ja für beide auch belastend, für beide Gruppen, aber das heißt, ihr habt das auf jeden Fall auf dem Schirm und kümmert euch da.
Also die Hauptamtlichen bekommen einmal im Monat Supervision. Wir haben einen ganz tollen Supervisor, der uns schon seit Jahren begleitet, der für uns da ist und der vor allen Dingen auch mit dem Thema Frauenhausarbeit sehr eng ist und vor allen Dingen auch sich ziemlich gut damit auskennt. Und natürlich gibt es Fortbildungen, um halt eben das nötige Handwerkszeug, auch die Resilienz zu bekommen, um zu sagen, gut, das brauchen wir jetzt oder das ist etwas Neues in dem Bereich, was wir mit einbringen müssen. Da ist die Stütze auf alle Fälle da. Und wir haben natürlich einmal in der Woche Team, wo dann auch die Psychohygiene eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Du hast vorhin gesagt, es sind 12 Damen, die euch da unterstützen. Das ist wahrscheinlich auch kein Zufall, sondern das sind ausschließlich Frauen.
Das sind ausschließlich Frauen, ja. Wir haben nur einen einzigen Mann bei uns im Team und das ist unser Hausmeister.
Okay. Was gibt es denn noch für so Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also wir hatten schon irgendwie, ihr seid unter den Frauenhäusern vernetzt, damit es irgendwie bundesweit Synergien gibt. Gibt es noch andere Partner, also Behörden, vielleicht Justiz, Politik, was, Polizei hast du schon gesagt? Ja.
Also alle, die vor allen Dingen im Landkreis für uns wichtig sind in der Kooperation. Also wir haben da in VIA, das ist unser Migration-Integrationsdienst, mit denen wir zusammenarbeiten, das Jugendamt, eine ganz enorm wichtige Stelle. Aber auch Pflegestützpunkt, frühe Hilfen, mit denen wir zusammenarbeiten können. Dann die Polizei, wie ich schon sagte, wir dürfen keine Anwälte empfehlen. Aber wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen mit bestimmten Rechtsberatungen gemacht und können dann schon mal sagen, okay, wir kennen da eine Anwaltskanzlei, vielleicht sollten Sie da mal anfragen, ob ein Platz frei ist, ob es Möglichkeiten gibt, dort beraten zu werden. Ganz enge Kooperation auch mit dem Gericht, mit den Rechtspflegern, wenn wir Gewaltschutzanträge stellen müssen und wenn es da notwendig ist. Wir haben aber auch zur Stadt Erding einen sehr guten Kontakt, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, um Wohnungsamt, Sozialwohnungen für Stadt und Landkreis. Diese Stütze ist enorm wichtig und wir wissen, dass wir da unsere speziellen Ansprechpartner haben, mit denen wir sprechen können. Jobcenter. Das Jobcenter wahnsinnig wichtig, gerade für die Frauen, die Bürgergeld beantragen müssen. Auch da haben wir unsere Ansprechpartner, die nur für uns da sind. Und das ist eine riesengroße Hilfe, dass wir nicht erst das ganze Telefonbuch durchgehen müssen, sondern dass wir wissen, an wen können wir uns wenden.
Mhm. Jetzt hast du gerade vom Gewaltschutzverfahren gesprochen. Kannst du kurz erklären, was das ist?
Also es gibt, um eine Frau vor Gewalt schützen zu können, gibt es erstmal die kurzfristigen polizeilichen Maßnahmen, das heißt also ein polizeiliches Kontaktverbot. Das wird im Landkreis mit den beiden Polizeistationen Erding und Dorfen zwischen 10 bis 14 Tage ausgesprochen. Das heißt, in dieser Zeit darf sich der Mann, aber auch die Frau, nicht in Kontakt treten mit dem Beschuldigten, mit dem Täter. Der Täter wiederum darf sich nicht melden, darf sich nicht nähern auf 100 Meter und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit, wo dieses Kontaktverbot gilt, diese 10 bis 14 Tage, versuchen wir mit den Frauen einen sogenannten Gewaltschutzantrag zu stellen. Dieser Gewaltschutzantrag gilt für ein halbes Jahr und muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit er halt eben dann bei Gericht innerhalb von 24 Stunden durchgehen kann. Die Frauen werden bei uns beraten, also nicht nur beraten, sondern wir füllen mit denen auch diesen Gewaltschutzantrag aus. Dauert in der Regel, es kommt immer drauf an, so zwischen 1,5, 2 bis 3 Stunden manchmal sogar. Dann gehen die mit dem vorgefertigten Antrag, gehen die zum Gericht hin, müssen das blöderweise dem Rechtspfleger alles nochmal erzählen, aber Gott sei Dank nicht mehr ganz so ausführlich wie bei uns. Und dann geht es innerhalb von wenigen Minuten zum Richter und im besten Fall innerhalb von 24 Stunden wird der Gewaltschutzantrag genehmigt. Dann wird es dem Beschuldigten, also dem Täter, übergeben und dann muss der das Haus sofort verlassen. Das heißt also, die Frauen können in der gewohnten Umgebung wohnen bleiben mit ihren Kindern. Die Miete muss vom Beschuldigten auch weiter gezahlt werden. Also die Frauen bleiben da nicht auf diesen Kosten sitzen. Der Beschuldigte darf sich meist nicht für auf 100 Meter der Frau nähern und darf auch keinen weiteren Kontakt aufnehmen. Das gilt aber auch im Wechsel. Also das heißt, sprich, die Frau darf natürlich auch keinen Kontakt aufnehmen.
Okay, das heißt, es gibt eine wirkliche Systematik zu sagen, die Polizei trifft halt die Sofortmaßnahmen, die jetzt notwendig sind und dann gibt es den Gewaltschutzantrag, der im Prinzip das längerfristige, weil gut, längerfristig 6 Monate, aber also das dann nachholt, was man quasi da ad hoc entschieden hat und das ganz auf saubere Füße und so weiter und rechtlich einwandfrei erklärt.
Genau. Also das polizeiliche Kontaktverbot ist nicht zwangsläufig als erste Maßnahme notwendig, ist aber die Regel, die halt eben jetzt da ist. Und der Gewaltschutzantrag kann auch von jeder Frau oder von jedem Mann gestellt werden. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Okay. Und was du vorher gesagt hast, war ja sehr beeindruckend, weil das ging ja sehr stark um die Vernetzung und eure Partner. Also das heißt, ihr habt eigentlich eine unglaubliche fachliche Breite und euer Netzwerk ist im Prinzip für euch ganz wichtig, aber natürlich auch quasi ein Riesenschatz für die Betroffenen, damit ihr nicht nur sagt, okay, ja, Mai, sowas macht man halt am Jobcenter, sondern weil ihr auch tatsächlich die persönlichen Kontakte habt, um das dann auch im Zweifelsfall hinzubekommen.
Richtig, vor allen Dingen schnell, niedrigschwellig und ohne Probleme. Das ist das Schöne für die Frauen, dass wir wirklich sagen können, okay, wir rufen da jetzt mal ganz schnell jemanden an. Und für die Okay, und für die Frauen ist es natürlich, also für uns ist es sehr schnell, weil es unkompliziert ist und weil es vor allen Dingen auch wirklich zeitnah und zügig gehen kann. Und die Frauen haben sofort einen Ansprechpartner und dadurch, dass wir die Frauen aber auch begleiten. Also das heißt, wir gehen zu den Vernehmungen bei der Polizei mit den Frauen, wir gehen zu den Anwälten, wenn gewünscht, wir gehen auch zu Ärzten, wir gehen ins Jugendamt, wir gehen zum Jobcenter mit. Haben die Frauen immer die Rückversicherung, sie machen das nicht alleine, sie haben immer jemanden da, aber nur auf Wunsch. Also wir drängen uns niemanden auf, wenn die Frauen sagen, okay, ich schaffe das alleine, dann ist das wunderbar.
Steffi, du hast vorhin gesagt, also es gibt eine Zeit, wo, also im Idealfall so lange, wie es notwendig ist, wo die Frauen im Frauenhaus sind. Die Finanzierung ist nochmal eine andere Frage. Jetzt ist das zu Ende, wie auch immer der Zeitraum ist, wo gehen die Frauen denn danach hin? Und was gibt es da vielleicht für Probleme? Du hast vorhin das auch schon angesprochen im Wohnungsmarkt.
Im besten Fall haben sie eine eigene Wohnung bekommen. Also sobald die Frauen bei uns im Frauenhaus aufgenommen werden, versuchen wir sie an den hiesigen Wohnungsmarkt heranzuführen. Also wir können relativ gut abschätzen, wie lange kann die Frau bleiben, wie lange bleibt sie vielleicht auch. Wir versuchen dann so zeitnah wie möglich, sie bei den Sozialwohnungen in Stadt und Landkreis anzumelden, dass sie halt schnell auf diese Liste kommt. Die Warteliste ist momentan ja zwischen 1,5 bis 2 Jahren, also bis man eventuell in diesem Ranking nach oben läuft. Und im besten Fall hat sie eine eigene Wohnung bekommen. Im schlimmsten Fall ist sie zum Mann wieder zurückgegangen, zum Täter. Wenn es aber gut läuft, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sie bei uns ins Second Stage Projekt oder ins Programm übergehen kann, also wechseln kann, dass im Grunde genommen Anschlusswohnen ist. Also solange die Frauen noch keine Wohnung gefunden haben, keine Gewalt mehr droht, sie psychisch auf alle Fälle stabil sind, das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dürfen die Frauen dann halt eben in unser Second Stage Haus, wir haben mittlerweile ein Haus, ziehen, wo sie einen komplett eigenen Wohnraum haben und wo sie dann halt eben für maximal 12 Monate bleiben können.
Okay, das heißt, da habt ihr schon eine Grenze. Und aber das heißt, da ist selbstständig, also es ist nicht mehr anonymes Wohnen, es ist eine echte eigene Wohnung, also ihr seid halt der Vermieter. Aber es ist der nächste Schritt, eigentlich der nächste logische Schritt zu sagen, okay, ich habe auf jeden Fall einen sicheren Bereich für mich selber und kann wieder selbstständig ins Leben finden.
Genau, also die Frauen haben verlieren dadurch diese Anonymität, die sie halt vorher im Frauenhaus hatten, sind noch mehr flexibel. Es gibt zwar auch im Second Stage 2 Betreuerinnen, okay. Die immer noch so ein Auge drauf haben, wie funktioniert das beispielsweise mit den Anträgen, brauchen die Frauen bei dem bestimmten neuen Lebensabschnitt Hilfe, wie sieht es aus mit der Wohnungsbewerbung oder mit Vermietern eventuell, mit potenziellen Vermietern, dass man da noch unterstützt oder auch bei der Anbindung im Kindergarten. Da unterstützen die Kolleginnen auf alle Fälle noch, sind auch präsent, aber nicht mehr so präsent, wie es im Frauenhaus gewesen ist.
Mhm. Lass mich raten, ihr könntet auch im Second Stage noch die Kapazität eigentlich deutlich erhöhen, oder? Weil der Bedarf schon größer wäre als das, was ihr anbieten könnt.
Ja, wäre schön, aber wir sind mit dem Second Stage ans Frauenhaus gekoppelt. Das heißt also, wenn im Frauenhaus 5 Plätze sind, Hälfte, aber aufgerundet, sind 3 Plätze möglich. Also wenn das Frauenhaus größer wäre, könnte ich eventuell natürlich auch mehr Frauen aufnehmen, aber das ist leider nicht möglich.
Okay.
Auch wenn es wünschenswert
ist. Auch wieder an der Förderung oder wie ist da die
Zusammen? Also wie gesagt, die Plätze im Frauenhaus, daran hängt es halt eben, welches Second Stage oder beziehungsweise wie viele Plätze im Second Stage angeboten werden können. Second Stage bieten wir jetzt seit 2019 an. Das erste Projekt gewesen, ging dann in die Regelförderung letzten Jahr über. Da müsste tatsächlich erstmal noch geschaut werden. Also das Ziel vom Second Stage war ja, das Frauenhaus vor allen Dingen auch zu entlasten. Mhm. Also sprich zu sagen, okay, die Frauen, die psychisch stabil sind, die keine Gefahr mehr im Hintergrund haben, können in das Second Stage Projekt wechseln. Das funktioniert aber nur semi gerade, weil natürlich, wenn im Frauenhaus es keine Wohnungen gibt und es im Second Stage außerhalb keine Wohnungen zu finden sind, hebt sich das der Effekt natürlich leider wieder auf.
Und du hast davon gesprochen, eine Variante ist auch, naja, ich finde keine eigene Wohnung, ist alles schwierig, ich gehe zurück zu dem Partner, wo halt die Gewalt weiter stattfindet. Du hast ja vorhin auch schon beschrieben, dass das schon auch durchaus vorkommt. Ich habe mich gefragt, wie halten die Menschen, die Betroffenen betreut haben, das aus. Also sagen, ich habe jetzt hier versucht, da das alles hinzubekommen wieder und da möglichst eben eine Selbstständigkeit hinzubekommen und so weiter. Und dann ist das und man weiß ja nicht, was passiert, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit wird es wohl schon geben, dass das dann wieder von vorne losgeht. Wie geht es den Mitarbeiterinnen damit auch?
Es ist sehr frustrierend manchmal. Also es wird jetzt übertrieben klingen, wenn ich sage, man gibt sich so viel Mühe und macht und tut und dann geht die Frau doch wieder zurück. Es ist vor allen Dingen wichtig, im Hinterkopf zu behalten, warum geht die Frau zurück? Also dieser knappe Wohnungsmarkt, also zu sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr, ich kriege keine Wohnung, weil ich Migrationshintergrund habe, weil ich vielleicht einen Aufenthaltstitel habe, weil ich vielleicht 3 Kinder habe oder vielleicht auch nur ein Kind habe, Bürgergeld. Ja, dann ertrage ich lieber die Schläge und die Demütigungen von meinem Mann. Ich glaube, das ist für die Kolleginnen eher so dieser frustrierende Moment zu sagen, okay, eigentlich ist die Frau so weit gewesen und man hat fantastische Arbeit geleistet. Aber die äußeren Bedingungen kriegen es nicht auf die Reihe, dass man die Frauen wieder in ein selbstbestimmtes Leben zurückführt.
Ein anderes Angebot, das ihr habt, ist der Frauennotruf. Worum geht's da?
Der Frauennotruf ist niedrigschwellig und ist vor allen Dingen eine schnelle und unkomplizierte Hilfe. Wir sind auch 24/7 durch die Ehrenamtlichen erreichbar und die Frauen können sich dort hinwenden, wenn es darum geht, erstmal abzuklären, ist es denn überhaupt Gewalt, was kann ich denn tun, gibt es rechtliche Mittel und Möglichkeiten, wie kann ich mich dort vielleicht auch vor meinem Partner schützen, was ist ein Frauenhaus, also da werden wirklich die allgemeinen Fragen geregelt und die Frauen haben die Möglichkeit, öfter in die Beratung zu kommen, um halt eben schrittweise vielleicht auch ihr Leben wieder neu zu organisieren. Also da geht es dann tatsächlich auch darum, Bürgergeldanträge auszufüllen, Kindergeld auch zu machen, zu schauen, welche Rechtsberatung gibt es und so weiter und so fort.
Das war aber auch das Angebot, das ich zum Beispiel als Nachbar in Anspruch nehmen kann, dass ich da anrufe und sage, ich habe hier so Anzeichen und was kann ich tun?
Genau, sehr niedrigschwellig und vor allen Dingen offen und für jeden auch erreichbar. Kann anonym gemacht werden. Man muss nicht zwangsläufig den Namen nennen. Wir machen zwar auch unsere Notizen dazu, damit wir vielleicht irgendwann die Fälle auch wieder finden können. Es passiert auch, dass man sich einmal meldet, dann ist ein bisschen Ruhe, dann ploppt es aber vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder auf, weil der Mut dann wieder da ist. Die Möglichkeit gibt es auch. Aber das ist wirklich auch nicht bewertend, schnell aufnehmend und wirklich auch unkompliziert.
Geklärt hatten wir ja schon, das machen wir sowohl Haupt- als auch Ehrenamtliche. Was müssen die mitbringen? Also was für eine Qualifikation braucht es da?
Auch da ist das sozialpädagogische Studium Voraussetzung, dass man halt eben in diesem Bereich mitarbeiten darf und kann.
Und wir hatten es heute schon an verschiedenen Stellen, dass das Thema Verständigung ja eine Rolle spielt. Welche Rolle spielt es da auch, also so Sprachbarrieren und so? Und könnt ihr denen auch begegnen?
Spannende Frage, weil gerade die Sprachbarriere immer wieder zu Komplikationen führt. Also wir arbeiten entweder mit hiesigen Dolmetscherinnen, die zu uns kommen. Das sind schon Bekannte, die auch vor allen Dingen mit dem Thema häusliche Gewalt sehr gut sich auskennen. Zwar jetzt nicht, aber vor allen Dingen halt eben auch keine Berührungsängste haben. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Dolmetscher, die auch das Wort Sexualität in den Mund nehmen können. Gerade wenn es zum Beispiel um Bereiche geht, wo es ein bisschen schwierig ist vielleicht mit dem Thema. Da haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Pool, den wir uns immer rausholen können. Wenn das auf die Schnelle, weil es wirklich ganz akut brennt, nicht geht, haben wir unsere Übersetzungs-Apps, die wir natürlich nutzen können. Auf Englisch geht es auch größtenteils. Das bekommen wir ganz gut hin. Und das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, auch weil die Frauen oft ihre Rechte auch nicht kennen. Also gerade die, die schlecht Deutsch können, die noch nicht so lange in Deutschland sind, die wissen häufig gar nicht, dass zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat ist oder dass halt eben sie nicht geschlagen werden dürfen und dass der Mann nicht das Recht hat, sie einzusperren oder die Kinder wegzunehmen.
Das heißt aber da ja auch jetzt ein Beispiel, wo die moderne Technik tatsächlich mal hilft, wenn man sagt, okay, man kann jetzt dann sich vielleicht doch mit der Übersetzung ein bisschen helfen. Jetzt habt ihr ja den Frauennotruf, der also recht auch breit ja angelegt ist, also der deckt ja auch nochmal mehr ab als jetzt das Angebot mit dem Frauenhaus und ist auch, verstehe ich jetzt so, als so Anlaufstelle für eben nicht nur die betroffenen Frauen, sondern auch für Leute, die halt irgendwie mit dem Thema zu tun haben und unsicher sind oder vielleicht auch erste Fragen klären wollen. Ein Begriff, der noch auffällt, wenn man auf eure Webseite schaut, ist der Begriff der Interventionsstelle. Was ist denn das?
Die Interventionsstelle unterscheidet sich eigentlich in der Hinsicht nur deshalb, dass wir von außen, das heißt von der Polizei, von den beiden Polizeistationen, Inspektionen Erding und Dorfen, nach Einsätzen der häuslichen Gewalt einen Fax bekommen, ganz oldschool. Und in diesem Fax im Grunde genommen drin steht, dass es zu einem Vorfall häuslicher Gewalt kam. Da stehen die Grunddaten drinnen und was halt vorgefallen ist. Und die betroffenen Frauen oder auch Männer, also da ist es wirklich beide Geschlechter, geben vorher ihr Einverständnis, dass wir die Daten aufnehmen dürfen, dass die Daten an uns weitergeleitet werden und wir sind dann verpflichtet, innerhalb von 3 Werktagen mit den Betroffenen Kontakt aufzunehmen, ihnen ein Beratungsangebot zu machen. Das ist alles freiwillig, das ist überhaupt nicht mit Zwang. Das wird auch nicht an die Polizei weitergegeben, wenn sie kein Beratungsangebot in Anspruch nehmen möchten. Und dann geht es eigentlich relativ zügig, dass sie dann entweder am Telefon das machen möchten, sagen, ja, und das ist Folgendes vorgefallen, aber es war nicht so schlimm, sowas gibt es. Oder halt eben, dass sie dann sagen, nein, vielen Dank, ich brauche das dann doch nicht.
Aber an das Angebot kommt man quasi nur über die Polizei.
Richtig, genau.
Und da spielt es quasi wieder mit rein, dass ihr quasi die Polizei hier vor Ort eben geschult habt und die letztendlich einen Blick für diese Fälle haben und dann halt das aktiv anbieten letztendlich.
Genau. Also die Polizeistationen, Polizeiinspektionen an sich, die sind, werden von uns alle anderthalb Jahre geschult bezüglich Interventionsstelle. Was ist uns wichtig? Was brauchen wir? Das fängt ganz banal an. Bitte auf den Faxen draufschreiben, sprechen die Klientinnen Deutsch? Oder sind Kinder involviert? Weil nach so einem Faxeingang, wissen wir auch, wird das Jugendamt informiert von der Polizei. Und dann kann man auch immer im Nachgang noch sehr gut mit den Beamten dann sprechen. Wir haben pro Inspektion haben wir zwei HGW, häusliche Gewaltbeamte, Beamtinnen, die für uns zuständig sind, die auch unsere Ansprechpartner sind. Das heißt, die kommen dann zu uns beispielsweise, wenn wir noch Fragen haben oder wir können sie anrufen nach einer Schweigepflichtsentbindung. Sehr niedrigschwellig, ein wahnsinnig toller und guter Kontakt. Also wir schätzen das auf beiden Seiten sehr, weil wir den Klientinnen und Klienten damit aber auch ein Stück Angst nehmen. Also Polizei, Staatsapparat, riesengroß. Viele haben einfach vor diesem Begriff Polizei wahnsinnige Angst vor den Menschen auch. Und wenn wir dann sagen können, wir rufen mal den Herrn sowieso an oder die Frau sowieso und dann begleiten wir sie gern dorthin und sie brauchen sich keine Gedanken machen, dann nimmt das einen ganz großen Schrecken und eine ganz große Hürde weg.
Das klingt aber auch so, dass das kein Standardangebot ist, das irgendwie weit verbreitet ist oder immer zu einem Angebot für Frauenhäuser und dergleichen gehört.
Also es gibt, ich müsste jetzt lügen, wie viele Interventionsstellen es in Bayern an sich gibt, aber es gibt schon einige. Es ist halt nur nicht sehr öffentlich gemacht. Also wir haben regelmäßige Treffen von den Interventionsstellen, die halt eben auch wiederum ihre eigenen Polizeistationen haben. Dann tauschen wir uns regelmäßig aus, wo gibt es Probleme. Wir hier in Erding haben sehr, sehr großes Glück mit unseren Inspektionen und mit dem guten Kontakt, den wir haben. Andere Städte wiederum nicht so, also da merkt man, da knirscht es an der einen oder anderen Stelle, da ist die Polizei vielleicht nicht so kooperativ, aber Interventionsstellen gibt es mehr, als man glaubt.
Seit wann gibt es denn die Angebote bei euch im Roten Kreuz in Erding jetzt in diesem Frauenumfeld?
Wir haben die Trägerschaft übernommen 2018.
Okay, das heißt, das gab's, die Einrichtung gab es schon, aber unter einem anderen Träger.
Genau, okay. Das gehört ja zum Landkreis Erding und wir haben die Trägerschaft als BRK.
Okay, das ist ein gutes Stichwort mit der Trägerschaft, weil ich habe mich auch gefragt, macht es denn einen Unterschied, wenn das Rote Kreuz Träger von so einer Einrichtung ist?
Gute Frage. Ich denke, dass die Vielfältigkeit des BRK mit den Angeboten, gehen wir mal davon aus, Kindergärten, Erste Hilfe, dass das einfach auch nochmal ein anderes Standing hat. Also da gibt es andere Voraussetzungen, als wenn es halt eben ein Träger macht, der nicht diese vielen Angebote im Hintergrund hat. Das Schöne ist, hier kann ich dann die Kolleginnen mal anfragen, wie sieht es denn beispielsweise aus, Bereich Kindergarten. Gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen Platz zu bekommen für ein Frauenhauskind oder ähnlichem? Oder kann vielleicht auch ein Praktikum gemacht werden in der oder jenen Einrichtung? Ich glaube, dass diese Trägerschaft Vorteile hat in der Hinsicht, dass man einfach breit gefächerter ist und dass man auf viel mehr Angebote zurückgreifen kann, als wenn es halt eben wirklich nur ein Träger ist, der nur dieses eine Angebot hat. Mhm.
Meinst du, dass es für die Klientinnen einen Unterschied macht?
Ich glaube, die Klientinnen nehmen es noch nicht ganz so wahr. Ich würde jetzt sogar mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass es einen großen Unterschied macht, dass wir keinem kirchlichen Träger angehören, konfessionslos in der Hinsicht sind und die Frauen hier komplett frei sind. Also die sind nicht, das ist ja auch immer noch so ein Druck, den man vielleicht ab und an mal spürt. Denke, das macht nochmal einen großen Unterschied aus.
Genau in dem Zusammenhang, ich bin auch über was gestolpert, weil ihr schreibt, dass ihr das Arbeitsprinzip der Parteilichkeit gegenüber den betroffenen Frauen habt. Und das ist natürlich im Rotkreuz-Kontext ganz interessant, weil wir immer insbesondere Unparteilichkeit und dann auch Neutralität betonen. Was meint denn das Thema Parteilichkeit gegenüber den betroffenen Frauen?
Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, und zwar aus dem Grund, weil wir uns erst diese Woche genau mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, weil ja eigentlich das für den Frauenbereich ja gar nicht zutreffen könnte, rein theoretisch. Weil wir sind ja parteilich mit den Frauen. Aber wir sind in der Hinsicht offen den Geschlechtern gegenüber und den Menschen, die halt eben Gewalt erfahren. Also das ist, ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil es halt wirklich ein schwieriges Thema ist, zu sagen, okay, in welche Richtung geht denn das jetzt gerade hier eigentlich für uns? Aber Parteilichkeit oder halt Neutralität ist im Frauenbereich ein bisschen schwierig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Naja, also es geht ja letztlich darum, also was ist ja, also das, da ist Not auf jeden Fall, und ihr helft ja den Betroffenen. So, also das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, das machen wir in vielen anderen Feldern auch. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, was meint denn in dem Fall die Parteilichkeit, oder was ist denn da wichtig, oder was ist da der, was steckt da dahinter?
Na ganz, ich glaube, der wichtigste Punkt ist der, wir glauben. Also wir glauben daran, dass das passiert ist. Wir nehmen die Betroffenen ernst in jeglicher Hinsicht, egal was da ist. Und sei es noch so, wie soll ich sagen, sei es noch so unklar vielleicht für die Frauen in dem Sinne. Das ist erstmal das, wir nehmen die Frauen ernst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht gesagt werden sollte.
Genau, also vielleicht auch anknüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast, also ja, quasi das, das glaubt mir ja eh niemand so. Und genau. Das heißt, dass eben das wird eben nicht in Frage gestellt, sondern ihr seid da, und das wird auch nicht diskutiert, sondern ihr seid einfach, ihr geht da drauf ein.
Wir gehen davon aus, dass die Frau dieses Leid wirklich erfahren hat. Wir stellen nichts in Frage, und wir hinterfragen auch nicht. Wir beurteilen nicht, und wir bewerten vor allen Dingen auch nicht. Und das ist ein ganz großer Unterschied.
Genau, und also ich hätte es jetzt so für mich aufgelöst mit dem Thema Parteilichkeit, also da geht es ja letztlich, das ist eigentlich für mich ein konkretes Beispiel der Anwaltschaft, also ihr seid im Prinzip, ihr vertretet die Interessen dieser Betroffenen in dem Sinne, dass ihr eben schaut, dass die da den Schutz erfahren, den sie brauchen, und dass sie da auch wieder auf die Füße kommen, also ich mal, genau.
Mhm. Ja, genau.
So, jetzt gibt es ja ein Frauenhaus beim Roten Kreuz in Erding, und bei einem uns bekannten, benachbarten Kreisverband gibt es das Angebot nicht. Warum sollten denn mehr Rotkreuz-Kreisverbände solche Angebote bereitstellen?
Warum stellt ihr so komplizierte Fragen? Muss man ja so nachdenken. Ich denke immer davon abgesehen, dass es wirklich einfach mehr Frauenhäuser geben sollte. Punkt Nummer eins ist genau diese nach den Leitlinien des BRK zu arbeiten und Frauenhausarbeit anzubieten, glaube ich, der entscheidende Punkt, der wichtig wäre. Zu sagen, wir haben hier 7 Punkte, die uns wichtig sind, die notwendig sind, oder beziehungsweise die eine Basis bieten, damit Frauen geholfen wird, auch zukünftig geholfen werden kann. Und die Angebote des Bayerischen Roten Kreuzes ist einfach auch nochmal zu sagen, das ist eine Bereicherung, die gerade für einen Träger, der halt ein Frauenhaus anbietet, natürlich essentiell, finde ich persönlich, ist es wichtig. Und das wäre super, wenn es noch mehr geben würde, auch gerade wegen dem Austausch, oder gerade deswegen, weil man sich gut vernetzen kann und weil man auch sagen kann, hey, da ist so viel Potenzial und man kann so gute Kooperationen miteinander schließen.
Genau, also das wäre ja der nächste Schritt dann zu sagen, welche Community gibt es dazu im Roten Kreuz? Gibt es da im Roten Kreuz eine Vernetzung von Verbänden, die Frauenhäuser tragen, oder ist das eher nicht so, weil das eben eher selten ist wahrscheinlich?
Es ist tatsächlich eher selten. Also es ist jetzt gerade geplant, dass wir uns mit Frauenhäusern vom DRK vernetzen. Da gibt es einen in Baden-Württemberg und in Erfurt. Das ist aber derzeit mit der Landesgeschäftsstelle noch in der Planung. Wir haben da eine sehr gute, Person, die uns unterstützt, die uns halt quasi dieses Vernetzungstreffen herstellt, und das tut uns natürlich sehr gut, wenn wir länderübergreifend einfach auch nochmal was Gutes hinbekommen, genau. Bundesländerübergreifend.
Das sollte ja kein Problem sein, weil es ist ja ein Rotes Kreuz. So, was dafür braucht, habt ihr ja schon ein bisschen gesagt, also es geht eben nicht nur um die Immobilie, wobei auch die kann ja in bestimmten Regionen schon ein Stück ein Problem sein, aber es braucht ja insbesondere vor allem, also sagen wir mal, diese Not zu erkennen, das Bedürfnis zu erkennen, den Bedarf zu erkennen und dann halt die Fachkräfte, wie du es schon beschrieben hast, die einerseits vielleicht von der von der Haltung, von der eigenen Resilienz und von der Kompetenz in der Lage sind und auch bereit sind, so ein Angebot anzubieten. Aber das ist ja das, was man dann da braucht. Und ich höre das jetzt so ein Stück raus, also wenn es jetzt andere Rotkreuzgliederungen gibt, die überlegen, ja genau, das ist das Angebot, was wir machen müssen, dann könnte es ja sein, dass ihr da auch ein paar Tipps habt, wie man so ein Angebot startet und denen zur Seite steht. Und jetzt habt ihr dann noch ein Netzwerk quasi bundesweit, also es ist für keinen zu weit, eine kompetente Ansprechpartnerin zu finden, die erklärt, wie das geht.
Wir würden uns freuen, wenn wir da unterstützen können, weil genau das ist, es geht ja nicht darum, wir wollen hier ein Alleinstellungsmerkmal sein, sondern wir wollen hier vor allen Dingen auch, gerade was das angeht, Schutz der Frauen oder der Gewaltbetroffenen, das ist ja kein Einzelthema sein, sondern das soll einfach ein Gemeinschaftsthema sein.
Genau. Und ein Haken könnte ja noch sein, ein Stück die Finanzierung. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche Quellen, wo das herkommt. Und ist aber schon so, dass offensichtlich eine Lücke besteht, wenn man das ordentlich machen will, die eben jetzt der Träger kompensiert und auffängt und wo auch die Spenderinnen und Spender eine große Rolle spielen. Wir hatten gelesen auch öffentlich, da war irgendwie Defizitausgleich nächstes Jahr durch den Landkreis Erding und das waren 400.000 Euro und die sind einstimmig vom Kreistag abgesegnet worden. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber das war auf jeden Fall ein SZ-Artikel. Aber das heißt, da gibt es also auf jeden Fall eine Unterstützung. Ist es, weil das der Landkreis machen muss oder weil er das will? Wie ist da das Verhältnis?
Weil wir das große Glück haben, dass der Landkreis das Potenzial bzw. den Schutz der Frauen in den Vordergrund stellt. Mhm. Kein Muss, kein Will, sondern es ist auch noch nicht mal übertrieben gesagt, ist auch kein Prestigeobjekt oder ähnlichem, sondern der Landkreis und seine Führungskräfte, die wissen ganz genau oder die wünschen sich eigentlich ganz genau, dass den Frauen, die von Gewalt betroffen sind im Landkreis, dass denen einfach der Schutz gegeben wird und auch die natürlich von außerhalb kommen. Also das ist, da bin ich wahnsinnig froh darüber, dass wir, auch wenn wir immer einen Bericht erstatten müssen, also ich bin einmal im Jahr im Kreisausschuss und im Kreistag, darf von der Arbeit erzählen und bekomme von allen Parteien, also wirklich von allen Parteien, wahnsinnig gute Rückendeckung und Feedback. Wir werden auch unterstützt, beispielsweise beim Frauennotruf durften wir jetzt im letzten Jahr beim Herbstfest in Erding auch mit unterstützen und helfen. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, da merkt man, dass es in der Gesellschaft, also gerade hier in der Stadt Erding, im Landkreis Erding, ein großes Thema ist, wo alle Parteien, wo alle wichtigen Personen auch dahinter stehen.
Man könnte auch sagen, das ist quasi der konkrete Ausdruck des Landkreises Erding, dass er sich hinter die Istanbul-Konvention stellt und zu sehr Verantwortung steht.
Ja. Das hört sich sehr schön an.
Ja.
Sehr gut, aber du hast schon gesagt, es ist nicht selbstverständlich, also das heißt, es ist auch ein, also natürlich auch ein Beitrag dazu, dass so ein Angebot halt dann letztlich möglich ist.
Ja, da möchte ich jetzt auch eine Lanze für alle anderen Kreisverbände vom BRK brechen. Es kann sich, also korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Steffi, aber das BRK kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, so, jetzt machen wir ein Frauenhaus. Also da hängen noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel der Landkreis dran. Wenn der nicht dahinter steht, so wie jetzt hier bei uns der Landkreis Erding, wird es schwierig bis unmöglich.
Mhm. Okay. Genau, aber ich glaube, da ging es ja auch so ein bisschen darum, dass wenn man sagt, okay, man erkennt, es gibt einen Bedarf und die Kolleginnen in ganz Bayern hören, ja, Frauenhäuser, eine gute Geschichte und die anderen Angebote auch und kommen auf die Idee zu sagen, ja, das wäre ein Betätigungsfeld, das passt zum Roten Kreuz ganz gut, dann wäre das ja quasi, dann kann man ja auf Tuchfühlung gehen und sagen, wie schaut es aus, lieber Landkreis, wie schaut es aus, liebe Stadt, liebe Gemeinde,
das schon.
Wie kriegen wir das denn hin? Genau, gibt es denn irgendwas, was wir vergessen haben zu besprechen?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich fand es wahnsinnig interessant, die vielen Fragen, die ihr gestellt habt.
Ein paar haben wir ja noch.
Also, okay.
Ein paar. Genau, fällt dir noch was ein, Danuta?
Ich glaube, jetzt haben wir auch die, die sich diesen Podcast anhören werden, mit sehr viel Informationen erschlagen. Aber das ist auch ein total wichtiges Thema, so wie Steffi schon gesagt hat. Das muss endlich mal in unserer Gesellschaft ankommen.
Jetzt möchte ich mit dir anfangen bei der nächsten Frage. Du hast ja noch einen größeren Blick aufs Rote Kreuz. Ja? Du bist lange schon ehrenamtlich dabei, hauptberuflich dabei. Was war denn dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Oh Gott.
Steffi hat ein bisschen mehr Zeit zu überlegen.
Mein schönstes Rotkreuz-Erlebnis. Ich habe schon so viel gemacht, aber wir haben so eine, in einem ganz anderen Bereich, über den wir heute noch nicht gesprochen haben, haben wir eine Lieblingsgeschichte. was uns alle sehr berührt hat. Und zwar hängt das mit unserem Herzenswunschmobil zusammen. Mhm. Wir durften da, also wir haben zu Corona-Zeiten am 30. Dezember einen Anruf bekommen von jemandem, der gerne nochmal die Elefanten in Hellerbrunn sehen wollte. Und da haben wirklich viele zusammengespielt, das Sophienhospiz hier in Erding und bei uns. Es waren sofort Leute da, die gesagt haben, okay, den Mann fahren wir. Dann hat das Sophienhospiz dafür gesorgt, dass Hellerbrunn, das war ja alles geschlossen. Das Elefantenhaus aufgesperrt hat, extra für uns oder für unseren Fahrgast. Die hatten Hochzeitstag am 31.12. Die Frau ist mitgefahren. Dann haben wir eine gehabt, die das auch leitet, das Herzenswunschmobil. Die hat ihre Kontakte genutzt und hat einen Blumenstrauß besorgt. Das war zu der Zeit fast nicht machbar. Und dann hat dieses Paar nochmal einen wunderschönen Tag erlebt. Die waren glücklich, die haben gelacht, auch mit unseren Leuten zusammen natürlich, die das begleitet haben. Und mit den schönen Erinnerungen ist er 5 Tage später verstorben. Also das ist so, das sind schon mal so Sachen, die einen berühren. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich jetzt nicht alle erzählen kann.
Aber vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zum Herzenswunsch-Hospizmobil mit den Kolleginnen aus Straubing, Bogen aus dem Kreisverband. Und insgesamt ja eine sehr, auch tolle Aufgabe, eben Menschen zu begleiten und ihnen ihren letzten Wunsch zu erfüllen. Und das ist auch was sehr Schönes, was im Roten Kreuz stattfindet. Danke.
Genau.
Steffi, du hattest jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen. Was ist denn dein schönstes Rotkreuz-Erlebnis?
Oh, da gibt es auch so wahnsinnig viele.
Umso besser.
Tatsächlich gibt es eins, das mir geschehen ist. Wir waren, Danuta und ich, wir waren tatsächlich bei einer Spendenübergabe gewesen. Es war ich finde es immer interessant, die Leute sagen, es ist nicht so wahnsinnig viel Geld. Und dann bekommt man einen Scheck von 500 Euro überwiesen. Ich glaube, die Menschen wissen gar nicht, wie viel wert einem dieses Geld ist. Und wir sind zu dieser Spendenübergabe gekommen. Es war ein Elternbeirat einer Schule und eigentlich alles soweit normal. Und dann nach der Spendenübergabe kam dann die eine Mama aus dem Elternbeirat zu mir und guckt mich an und sagt dann so, sie können sich nicht an mich erinnern. Und jetzt ist natürlich so, man hat wirklich viele Frauen und es ist dann immer sehr peinlich, wenn man dann sagt so, und dann sagt sie, sie haben mir damals so unwahrscheinlich geholfen, weil sie mir und den Kindern kurzfristig ein Obdach gegeben haben im Frauenhaus. Und sie hat tatsächlich hinterher nach diesem Frauenhausaufenthalt ist tatsächlich geschafft. Sie hat allein eine Wohnung bekommen. Sie hat wieder Arbeitsleben aufnehmen können und die Kinder gingen dann genau in diese Schule. Und sie durfte im Elternbeirat sagen, an wen dieses Geld gehen soll. Und das sind so Momente, also gerade diese Spendenmomente, wo mir das Herz aufgeht und ich wirklich denke, es ist Wahnsinn, was man für einen Fußabdruck hinterlässt, wenn man diesen Frauen die Gelegenheit gibt, wieder ihr Leben allein in die Hand zu nehmen oder es leben zu dürfen nach ihrem Willen, nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Und dass man damit einen so wahnsinnig schönes Bild hinterlässt. Also es ist einfach nur ein schönes Bild, was man hinterlässt und was die Frauen ihr Leben lang mit den Kindern bei sich tragen.
Mhm. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Vorhin waren es ein paar Fragen. Eine habe ich tatsächlich noch, eine ist gerade entstanden. Und zwar, du hast Spenden angesprochen. Wenn man jetzt will, dass wenn man was spendet, wie kommt das bei euch an, wie erreicht man, dass es quasi in dem Bereich der Hilfe für Frauen landet?
Also auf der Internetseite vom Kreisverband ist ein Spendenkonto angegeben. Auf das darf man wahnsinnig gerne spenden. Und wenn es für das Frauenhaus sein soll oder auch für Second Stage, dann wahnsinnig gerne einfach nur unten drunter schreiben fürs Frauenhaus oder für Second Stage und dann kommt es bei uns definitiv an.
Mhm. Und wirklich die letzte Frage auch wieder an euch beide. Ich fange diesmal mit dir an, Steffi. Hast du einen Tipp für neue Rotkreuzlerinnen, also oder auch neue ehrenamtliche Mitglieder, die zu euch kommen, für Leute, die neu im Roten Kreuz ankommen?
Mit wahnsinnig viel Neugierde reingehen, offen sein, sich interessieren für die Angebote, die da sind, sich umzuschauen, was in den einzelnen Kreisverbänden für super tolle, geniale Projekte am Start sind. was die einzelnen Kreisverbände auf die Beine stellen, welche Personen, beeindruckenden Personen dort vielleicht auch schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten und dort auch die Eindrücke auf sich wirken zu lassen und zu sagen, die Neugierde einfach auch bewahren.
Vielen Dank. Danuta.
Ich würde sagen, schaut euch alles an. Rotes Kreuz ist mehr als Blaulicht. Also nicht nur Bereitschaften und Wasserwacht, wo es ganz ist, ist auch cool, aber nein, es gibt noch mehr. Es gibt die Wohlfahrts- und Sozialarbeit oder das Jugendrotkreuz oder die Frauenbereiche, wo man sich engagieren kann oder was haben wir da noch, unsere BRK-Shops, da kann man auch, also es ist so vielfältig, man kann ganz, ganz viel machen.
Das ist ja mit ein Grund, warum es uns nicht schwerfällt, immer wieder neue Themen zu finden, weil einfach das Rote Kreuz auch sehr so vielfältig ist.
Ja.
Vielfältig ist, genau. Liebe Steffi, liebe Danuta und auch lieber Gabriel, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr über eure spannende Aufgaben, eure Arbeit, die so wichtig ist, gesprochen habt. Wenn alles gut geht, dann wird diese Folge ab dem 8. März 2024 erreichbar sein, pünktlich
was
zum
für ein Datum.
Ja. Und das, ja, obwohl wir normalerweise immer zum 23. erscheinen, aber für dieses Thema gibt es auf jeden Fall eine wow. Ausnahme, wenn
genau.
alles klappt.
Das ist toll.
Super. Genau.
Und vielen Dank für eure Zeit und dass ihr dabei wart und ja. unsere Gästinnen wart.
Vielen Dank, dass ihr den Weg zu uns auf euch genommen habt, dass wir euch kennenlernen durften und dass ihr euch vor allen Dingen des Themas angenommen habt.
Ja, definitiv. Vielen Dank für euren Besuch.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.